16. September 2018, 20.18 Uhr. Coole Zeit, oder?
Ja.
So direkt nach der Tagesschau. Wären wir eine Live-Sendung, hätten wir quasi beste Sendezeit.
Wann ist denn die Tagesschau, um 8 oder was?
Und dann fangen eigentlich, früher haben immer um 20.15 Uhr dann der Highlight-Film des Tages oder des Abends begonnen, der Abendfilm. Oder ganz früher samstags gab es auf ZDF den Wunschfilm der Woche. Das ist so die erste telefonische Abstimmung, an die ich mich erinnern konnte, wo so, dass Leute quasi per Telefon darüber entscheiden konnten, welcher Film heute Abend im Fernsehen kommt. Und irgendwie 10 Jahre später gab es irgendwie nur noch Telefonshows. Welches Essen sah bei dem Koch am besten aus? Welchen Superstar wollen Sie rauswählen, reinwählen, aus dem Haus wählen, reinwählen,
Das ist schon
rauswählen? Was
manchmal
weiß ich nicht alles.
dieser Sommerhaus der
Ja,
Stars.
damit wird richtig Geld verdient wahrscheinlich. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel da so anrufen, aber das kann man bestimmt rausfinden, wenn dann so eine irgend so eine Castingshow läuft und da dann
Das ist
von
ziemlich ehrenlos.
ehrenlos.
Ja.
Ja, das passt ganz gut zum Thema, denn eigentlich wollen wir heute den dritten Teil unserer, ja, das ist eine Serie oder eine Reihe? Eine Reihe
Feier.
eigentlich, ja, ne? Wir haben beschlossen, aufgrund der gesamtgesellschaftlichen aktuellen Lage auch mal ein paar Begrifflichkeiten für uns neu zu sortieren und haben gesagt, wir machen eine dreiteilige Reihe.
Haben wir die Lufttrommel?
Oh, die muss ich noch holen. Zum Thema Heimat, einmal zum Thema Stolz und einmal zum Thema Ehre. Und Heimat und Stolz haben wir schon aufgezeichnet. Das
Ehre ist
ist
ein
uns auch
schwieriges Thema.
nicht so schwer gefallen. Aber jetzt, heute geht es ans Eingemachte so ein bisschen, ne? Denn wir haben uns mit der Vorbereitung sehr, sehr schwer getan.
Ja.
Irgendwie, weil wir den Begriff irgendwie so gar nicht so richtig greifen können, glaube ich. Ist das so richtig beschrieben, so als kleine Vorschau, was dann später noch kommt. Ja. Vorab zur Einleitung, weil wir uns jetzt so wenig gesehen haben, können wir gar nicht von irgendwas Tollem berichten, was wir groß gemeinsam erlebt haben. Deswegen wollte ich dich zum Anfang mal fragen, was glaubst du, was ein Verfassungsschützer tut? Beruflich, was ist dem sein Job?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Was steckt denn in dem Wort drin? Verfassungsschützer.
Dass man eigentlich die deutsche Verfassung schützen sollte.
Dass man die Verfassung schützen sollte. Wie beschützt man denn? Ist die irgendwo eingesperrt in einem Raum und man stellt sich dann mit Waffen vor diesen Raum und beschützt diesen Raum und es ist dann der Verfassungsschützer oder wie kann ich mir das
Eigentlich muss man die
vorstellen?
Geltung der Verfassung schützen.
Die Geltung der Verfassung, okay. Das heißt, dort, wo versucht wird, Grundwerte, die in dieser Verfassung festgehalten sind, anzugreifen oder verletzt werden, dort sollte der Verfassungsschützer dann eingreifen
Ja.
quasi. Okay. Hast du denn so ein bisschen mitbekommen, was das Oberhaupt, hätte ich fast gesagt, was der Präsident des Verfassungsschutzes gesagt hat zu den ganzen Geschehnissen in Chemnitz? Hast du das so ein bisschen
Dass es gar keine
mitbekommen?
Hetzjagd gegeben hat in Wirklichkeit.
Genau. Also eins seiner ersten Statements, welches er über das neue offizielle Verfassungsschutz-Presseorgan, die Bild-Zeitung, rausgegeben hat, ist, dass es keine Hetzjagden gegeben hat. Ja. Und das ist vielleicht, wenn man das rein sprachlich betrachtet, vielleicht sogar richtig, weil es begann dann zum Glück eine wochenlang Diskussion um den wichtigsten Punkt, was Chemnitz betrifft, nämlich ab wie vielen Metern eine Hetzjagd beginnt und wie viele Leute müssen es insgesamt sein und wie viele Leute müssen gejagt werden, damit man auch tatsächlich von einer Jagd sprechen kann. Ja. Und dann muss man ja noch gucken, er sprach ja sogar von Hetzjagden, das heißt, es müssten ja sogar mehrere gewesen sein, die sich dort diesen Jagden angeschlossen haben. Das war so die Diskussion, die dann so entbrannte 2 Wochen lang. Ja. Und jetzt, wenn man dann so alles so auf dem Tisch liegen hat, was so in Chemnitz passiert ist, also wenn man dann neben den ganzen Hitlergrüßen und Deutschland den deutschen Ausländer raus und was dort alles skandiert wurde von vielen, vielen Rechtsradikalen. Es ist halt auch so, dass sich abends dann nochmal 30 vermummte Nazis auf den Weg gemacht haben, um nach Ausländern zu suchen. Ein jüdisches Restaurant ist angegriffen worden mit Steinen und abgesägten Eisenstangen oder Stahlrohren oder ähnlichem, was dort reingeschmissen wurde. Und nach solchen Szenen, was alles an einem Abend aus einer speziellen Menge heraus, wo man weiß, welche Menge das war, wer da alles mit drinne stand, auf parteipolitischer Seite, aber auch an rechtsextremen Aktivisten etc., an politischen Akteuren der extremen gewaltbereiten Rechten auch insgesamt, dann ist es schon sehr abenteuerlich, wenn ein Verfassungsschutzminister so in einem seiner ersten Statements das dann so kundtut, dass es also ja Hetzjagden da so in der Form nicht gegeben hat, obwohl er ja eigentlich von den Vorgängen zu dem Zeitpunkt schon mehr Kenntnis hatte als wir heute. Ja, sind ja viele Dinge so erst im Nachgang rausgekommen. Ja. Und das ist schon, ich würde mal sagen, das beste Wort dafür wäre sehr besorgniserregend. Denn ich meine, wenn jetzt die Folge hier veröffentlicht wird, dann ist der wahrscheinlich schon rausgeschmissen worden oder sie ermöglichen ihm sogar noch irgendeinen so würdevollen Abgang irgendwie so und ich trete zurück, weil ich nicht mit diesem Makel leben kann, bla bla oder so. Ja, ja, irgendwie sowas könnte ich mir auch noch vorstellen. Irgendwas Gesichtswahrendes, was ihn noch dazu befähigt, als politischer Akteur bei der AfD oder so tätig zu werden später. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder halt so, nee, gar nicht so, also das wäre zu auffällig. Eher so ein bisschen aus der Rolle des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten. Gar nicht als bekennender politischer Akteur, sondern eher dann so unterschwellig. Also quasi alle Thesen vertreten, allen Unsinn mitbefeuern und befüttern, sich aber gleichzeitig immer wieder so halbgar von der AfD distanzieren oder so.
Aber das kann man als Verfassungsschutzpräsident besser als der ehemalige Verfassungsschutzpräsident.
Was jetzt?
Seine Thesen vertreten und das ist auch alle mitbekommen.
Ja, das ist ihm ja auch ausreichend gelungen. Ja. Also während halb Deutschland noch diskutiert, ob Rechtsextremismus und schwer problematische Angriffe auf Grundwerte unserer Gesellschaft, ob die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und gleichzeitig steht eigentlich so einer der höchsten und wichtigsten Positionen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Abgeordneter von einer Rechtsrandpartei oder so, sondern das ist derjenige, der unsere Verfassung schützt, der den ganzen Apparat darunter auch leitet, steuert, begleitet, die Grundrichtung vorgibt etc. Und da sich der Verfassungsschutz ja in der Vergangenheit schon nicht immer mit Ruhm bekleckert hat oder so, ist das halt in der jetzigen Phase schon etwas, was so übel ist, dass selbst wenn sie den rausschmeißen oder sonstiges machen, dass eigentlich da schon so ein immenser Schaden angerichtet ist, wo ich erstmals richtig Sorge habe, ob wir das noch so eingefangen kriegen, so insgesamt. Weißt du? Das ist schon wirklich gruselig. Bald
erledigt haben. Würde jemand mehr drüber reden?
Bald erledigt haben wird sich das nicht. Glaube ich nicht. Meinst du? Also ich glaube schon, dass es gibt ja auch Regionen, wo das ganze braune Gesocks überhaupt keinen Fuß auf die Erde kriegt. Ja? Okay. Also so Hamburg oder so, da haben die jetzt vor 2 oder 3 Wochen wollten sie da Bambule machen, da waren sie 50 Leute, da standen Tausende von Hamburgern dagegen. Jetzt haben sie die zweite Veranstaltung haben sie schon abgesagt, weil sich das einfach nicht lohnt für die. Dann fahren die lieber bis nach Köthen oder Chemnitz oder irgendwie so aus die 50 Hansel. Ja? Da finden sie dann doch mehr Gleichgesinnte, denn da muss man, also ich halte jetzt nicht viel von dieser grundsätzlichen Ost-West-Trennung insgesamt, aber dass es ein paar Orte gibt, wo es aktuell schon mehr als unwahrscheinlich wird, dass man das mal so eben gelöst bekommt in den nächsten 10 bis 20 Jahren, die gibt es definitiv. Ja, die gibt es definitiv.
10 bis 20 Jahre?
Ja, ja. Also das kriegst du so schnell nicht gedreht insgesamt. Also gerade so Köthen oder so ist ein Ort, wo ich glaube, das könnte schwierig werden. Ja.
Wo liegt denn Köthen?
Dass es auch viele gibt, die sich engagieren. Aber versuch das doch mal auf einen Ort zu übertragen, wo du lebst. Und du gehst jeden Tag raus und du siehst tagtäglich Hardcore-Nazis. Die siehst du. Da wo wir leben, ist es ja jetzt nicht so, dass du vor die Tür gehst und du musst nur 5 Minuten gehen und du siehst jemanden, der sich deutlich rechts des demokratischen Bereiches positioniert.
Aber in der Schule.
Ja, aber das sind ja zum Teil welche, die sich der Bedeutung im vollen Umfang noch gar nicht bewusst sind. Was würdest du denn ja sagen, wenn man jetzt grundsätzlich sowas wie links und rechts politisch betrachtet. Was sind so was sind die unterschiedlichen Grundpositionen? Ist rechts grundsätzlich schlimm?
Generell habe ich so eine, ich habe eine generelle Abneigung gegenüber rechts. Also eigentlich ist ja, eigentlich soll ja rechts nur etwas sein, oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, was die Definition ist, sehr an alten Werten hängen oder irgendwie sowas.
Ja, gut beschrieben.
Irgendwie sowas.
Sehr werterhaltend. Hm? Ja. Oder werteerhaltend, sehr konservativ, oder wenig Drang, Dinge gesellschaftlich fortzuentwickeln, zu verändern.
Und sowas finde ich schon generell eher nicht so gut. Hm. Aber wenn man dann halt...
Und was noch, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, weil das vielleicht auch einer der zweiten Kernpunkte ist, da geht man grundsätzlich davon aus, dass es halt eine gewisse Ungleichheit im gesellschaftlichen System gibt, dass die so ist und dass sich daraus resultierend auch eine Hierarchie ergibt, die man halt so nehmen muss, wie sie ist.
Ja. Das finde ich halt generell nicht gut. Weil es gibt keine vorgegebene Hierarchie, dass die Gesellschaft selber bestimmt ihre Hierarchie. Da gibt es nichts übergeordnetes oder vorgeordnetes.
Naja, aber du musst ja schon zugeben, dass es auch nicht nur weltweit, sondern auch auf kleineren Ebenen immer nochmal Unterschiede gibt, gegebenenfalls, was eine gewisse Chancengleichheit angeht oder irgendwie sowas. Also ich glaube halt, dass jemand, der vielleicht jetzt, wenn wir beim Beispiel, ich will jetzt nicht immer auf Köthen rumreiten, weil ich dann Köthen selbst auch zu wenig kenne, aber nehmen wir mal irgend so ein Nazi-Dorf und du lebst dort und wächst dort auf. Deine Eltern haben diese gedankliche Prägung etc., dann wäre es ja relativ wahrscheinlich, dass du auch diese Gedankengänge mitnimmst, zu vertreten lernst und sie dann auch durchzusetzen lernst.
Dann ist das deine Pflicht, das zu hinterfragen.
Naja, aber vielleicht, also wenn ich dir jetzt dein ganzes Leben lang gesagt hätte, Äpfel sind eklig, dann ist es vielleicht etwas, was du auch so mitgenommen hättest, ohne das jeweils zu hinterfragen.
Irgendwann hätte ich es mal probiert und dann hätte ich mir meine eigene Meinung gebildet.
Okay.
Man kann ja nicht ewig. Irgendwann wird die Neugier auch einfach zu groß. Irgendwann würde ich es mal probieren.
Okay. Also wenn ich dir jetzt sage, Heroin ist hochgefährlich, dann würdest du sagen, ja, okay, aber irgendwann wird es mich dann trotzdem mal interessieren.
Nein. Okay. Hochgefährlich und eklig sind ja noch was anderes.
Okay.
Wenn du sagen würdest, Äpfel sind hochgefährlich, würde ich das erstmal so lange abkaufen, bis ich google, merke, dass es Unsinn ist und es dann ausprobieren.
Aber glaubst du, bei Google findet man immer die Wahrheit?
Bei der Frage, sind Äpfel gefährlich? Ja.
Gut gekontert. Ich wollte mich gerade sagen, weißt du noch, wie wir das eine Mal auf der Couch gegoogelt haben, wie heilt man Autismus, um zu gucken, was diese esoterischen Quatschköpfe da teilweise führen. Ich meine, wir lachen darüber, aber es ist halt auch hochgefährlich, was die dort dann verzweifelten Eltern für wirklich hochgefährliche Heilungsmethoden verkaufen. Ja, das ist sehr, 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 sehr gruselig. Es ist insgesamt eine gruselige Entwicklung, finde ich, dass eigentlich immer weniger Fakten eine Rolle spielen, oder? Also am Anfang kam es ja so diese alternativen Fakten, die so reingetragen wurden, womit man sich so beschäftigen musste, dass halt jemand wie Trump irgendwas behauptet, was nicht stimmt. Aber jetzt finde ich, ist es irgendwie tatsächlich sogar schon, dass so...
Dass man sich noch nicht mal Fakten ausdenken muss.
Ja, weil auch irgendwie in Diskussionen irgendwie, da steht von einem eine Meinung, von dem anderen ein wissenschaftlicher Fakt. Und dann wird trotzdem noch diskutiert.
Gleichwertig, genau.
Und es wird so als gleichwertig betrachtet, weißt du? Und wenn du dann so Spezialisten hast hier, wie die sich dann als Journalist bezeichnen und vielleicht dann nicht deutlich trennen, vertreten sie hier als Journalist jemanden, der einen Kommentar zu einer Situation abgibt, also seine persönliche Meinung kundtut, oder ist es ein Journalist, der versucht, eine Situation sachlich einzuordnen insgesamt? Das ist halt das, wo man ganz, ganz vorsichtig und sehr, sehr rigoros gleichzeitig auch trennen muss. Und das, finde ich, wird viel zu wenig gemacht insgesamt. Ja, da kommt dann irgendwo einer, der nennt sich dann Politikwissenschaftler oder dies oder das oder das. Und dann wird der dazu befähigt, zu jedem Punkt eine Meinung zu sagen, die gegenüber dem anderen, der vielleicht dort sitzt und zu demselben Thema eine Studie vorweisen kann oder sonstiges. Und es wird halt trotzdem diskutiert, ja, hat der Typ mit seiner Meinung recht? Oder könnte es vielleicht doch dieses wissenschaftlich belegte Ergebnis sein insgesamt? Man weiß es nicht, ja. Überleg mal, es gibt noch Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Die gibt es ja wirklich, das ist ja jetzt nicht so. Ich habe immer früher gedacht, das sind Leute, die sich daraus einen Jux machen oder so, weißt du? So Spinner halt. Aber die glauben das wirklich.
Das meinen die tot ernst. Ich frage mich, die wichtigste Frage, die ich mich dazu stelle, haben die noch nie eine Mondfinsternis oder so gesehen, wie der kugelförmige Schatten der Erde den Mond bedeckt?
Aber da haben die bestimmt, wenn du da in so ein Forum, das müsstest du mal machen, JC. Das müsstest du mal machen. Das wäre ja mal eine göttliche Folge. Wir machen eine Folge über die Erde und googeln einfach ein bisschen durch das Die Erde ist eine Scheibe Forum. Sowas gibt's garantiert.
Ja.
Gibt's garantiert, bin ich ganz, ganz sicher.
Also der Schatten der Erde ist nicht kugelförmig, sondern nur rund, weil er ist ja zweidimensional. Aber daraus lässt sich ganz deutlich schließen, dass die Erde eine Kugel ist.
Ja, aber dafür werden die eine ganz mega geile Erklärung haben. Entweder, also schlimmstenfalls ist es dann irgendwas, dass das von der Regierung über ein Megateleskop dahin projiziert wird, um uns glauben zu lassen, dass die Erde keine Scheibe ist. Weil das funktioniert dann immer.
Weißt du, wie man sich hier noch die Schwerkraft vorstellt? Mm-mm. Man stellt sich so vor, dass sie zur Erde gezogen wird, weil sich diese flache Erde mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach oben bewegt und man so zur Erde gedrückt wird.
Okay. Oh Mann.
Und wenn man dort einen genauen Parameter einsetzt, eine genaue Geschwindigkeit einsetzt, dann ist das tatsächlich deckungsgleich mit der Gravitation, die wir spüren. Und so erklären sie sich das.
Okay.
Und dann halt die Leute, die zum Mond geflogen sind, wie die Erde gesehen haben, dieses Foto vom Erdaufgang. Oder wieso man einmal um die Welt fliegen kann.
Und es gab überall dann immer eine Erklärung, wo man eigentlich nur noch mehr den Kopf geschüttelt hat.
Man hat dann gesagt, wenn man einmal von einem Ort auf der Welt einmal um die gesamte Welt fliegt, beschreibt man keine gerade Flugbahn, sondern einen Kreis quasi. Einmal so auf der Erdscheibe drumherum. Also quasi, wenn man um die Erde fliegt, dann muss man einen Kreis fliegen.
Ja. Und keine Kugel. Und warum kann man dann nicht so einfach nur über die Scheibe runter und unten drunter durchfliegen?
Man weiß ja nicht, was drunter, unter einem
Unterseite ist. Ach, das wissen Sie nicht. Also da gibt's keine Theorie zu. Oder keine.
Es gibt auch Leute, die sagen, die Erde ist hohl von innen. Und auf der Innenseite der Erde ist quasi eine Gegenwelt.
Eine Gegenwelt? Mhm. Okay. Das sind meistens wahrscheinlich welche, bei denen auch im Kopf nochmal eine Gegenwelt existiert, würde ich sagen, oder? Ja. Dass da vielleicht auch so ein bisschen was hohl ist oder so. Ja. Das könnte gut sein, ja. Ja. Jetzt sind wir irgendwie über, eigentlich passt es ja schon wieder fast, dass wir über die Rechtsradikalen zum Thema Hohl gelangt sind. Das passt, irgendwie passt es ja dann doch wieder. Was ich damit vorhin nur sagen wollte, dass man immer so ein bisschen nicht ganz außer Acht lassen darf, dass es schon immer gab und schon immer gibt, dass es im rechten Bereich oder im politisch betrachtet rechten Bereich ja durchaus demokratische Positionen gibt. Ja, also werterhaltend ist ja jetzt nicht grundsätzlich etwas, was man jemandem unterstellen darf, dass das erstmal, man kann ihm vielleicht sagen, naja, das ist im heutigen Zeitalter ein bisschen schwierig, weil sich alles so extrem schnell entwickelt. Ja, da ist werterhaltend ein bisschen problematisch.
Die Position vertrete
ich dazu. Das hast du mir ja mal erklärt, das fand ich ganz, ganz spannend. Wie du gesagt hast, du kannst das verstehen, aber für werterhaltend haben wir halt einfach keine Zeit mehr. Ja, das fand ich ganz gut erklärt.
Eigentlich würde ich noch so gerne erleben, wenn so, ich weiß nicht, was ich mir vorstelle, aber so die erste Raumsonde, die zu einem anderen Stern fliegt, würde ich gerne noch erleben. Also muss man sich ein bisschen beeilen und darf nicht immer nur am Alten rumhängen. Ich will ja auch noch ein bisschen was erleben.
Verstehe ich. Gleichzeitig entwickelt sich es aber ja eher so in die Richtung, dass wenn das so weitergeht, wenn man jetzt sieht, was da am Hambacher Forst los ist, da werden quasi, wird ein riesiges Waldstück gerodet und es wird gerodet, warum?
Für eine Energiequelle, die höchstens noch 20 Jahre aufrechterhalten werden kann.
Genau. Und das in 2018, wo wir ja schon gar nicht mehr über Klimaziele diskutieren, wir ja schon gar nicht mehr. Also wir wissen auch alle, dass wir die nicht erreichen.
Die waren aber 2020, das kann man
vergessen. Aber es interessiert auch überhaupt keinen mehr. Ne?
Es wird 2020, glaube ich, nochmal ein kleines Thema werden, wenn die Frist abläuft. Und dann wird es, ich weiß gar nicht, ob sie sich die Mühe machen werden, um nochmal neue Klimaziele zu...
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also 2020 ist halt auch, wenn man jetzt überlegt, wie extrem schnell sich oder was sich alles verändert
weiß
hat.
Weiß man
so
auch
im letzten
nicht, wie die
Jahr,
Gesellschaft dann aussieht.
Weiß man gar nicht, würde ich jetzt gar keine Prognose wagen wollen, wie es 2020 aussieht.
Aber man muss sagen, technologisch geht der Fortschritt schnell weiter. Aber so gesellschaftlich nicht wirklich. Aber technologisch geht es gerade wahnsinnig schnell voran.
Okay. Ja, ich glaube ja auch immer noch, wenn ich überlege, wie enorm oft ich enorm gute Menschen treffe und kennenlerne, bin ich da auch immer noch sehr, sehr optimistisch, dass wir das grundsätzlich irgendwie gewuppt bekommen.
Ja, irgendwie wird das funktionieren.
Aber ich glaube halt, dass es auch Regionen gibt, wo wirklich jetzt es auch im Nachgang noch sehr, 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 sehr schwierig wird insgesamt. Ja. Sehr, sehr schwierig. Weil auch gerade dort jetzt viele vielleicht Mut gefasst haben, also die Radikalen haben jetzt noch mehr Mut gefasst, so ihre Radikalität auch zu zeigen, ganz, ganz, ganz offensiv auszuleben. Was ja nicht bedeutet, dass ein Nazi, der das Maul hält, kein Problem ist. Der ist genauso ein Problem.
Solange er aber immer das Maul hält, ist er kein großes Problem.
Ja, ist kein großes Problem. Ja, das stimmt eigentlich. Man müsste eigentlich nur wieder dafür sorgen, dass sie alles Maul halten. Ja, dann wäre es eigentlich am einfachsten insgesamt. Ja, das wollte ich eigentlich nur so ein bisschen noch unterschieden haben, weil wir sehr, sehr häufig eigentlich von die Rechten sprechen oder so, was dann eigentlich immer nicht so ganz hundertprozentig richtig ist. Wobei auch wiederum in dem Bereich, und wenn wir dann von rechten Parteien sprechen, dann ist das ja durchaus eigentlich auch die CDU, CSU oder so, dann sind das ja jetzt auch nicht unbedingt Parteien, die sich momentan zu den außerdemokratischen rechten Rand irgendwie deutlich, deutlich abgrenzen. Aber ich finde, das verschwimmt schon recht arg. Also wenn ich so höre, was so ein Dobrindt oder so ein Seehofer mittlerweile so selbstverständlich raushaut, weil er genau weiß, welche Wirkung das erzielt und er weiß, das bringt mich eigentlich nur noch mal ein Stück weiter in die und bringt mich wieder in die Aufmerksamkeit. Das ist schon, und da kommt ja im Regelfall Empörung und du kannst dich ja nicht jeden Tag nur noch empören. Man kommt ja aus der Empörung gar nicht mehr raus. Du empörst dich ja noch als wir uns über den Hutmann noch so aufgeregt. Kannst du dich daran erinnern? Über den Hutmann haben wir uns noch empört und einen Tag später platzte schon wieder das nächste Ding. Ich weiß gar nicht, war da nicht sogar irgendwie drei, vier Tage später Chemnitz? Kommt das hin?
Dann war Chemnitz und dann war Verfassungsschutz.
Ja. So, und das vermischte sich dann. Über den Hutmann spricht gar keiner mehr. Dass da jemand im Landeskriminalamt an sämtliche Daten dran kommt.
Aber der politischen
schon. Ja, trotzdem. Also das ist alles sehr, 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 sehr gruselig.
Mir ist mal aufgefallen, wenn du Auto fährst und geblitzt wirst, dann musst du dir quasi vom Herrn Dobrindt vorschreiben lassen, wie schnell du fährst, weil der ist Verkehrsminister.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Dobrindt ist ja Verkehrsminister.
Ja.
Also im Grunde genommen musst du dir von dem vorschreiben lassen, wie schnell du Auto fährst.
Ja.
Das ist mir irgendwie eingefallen.
Suchst du jetzt für mich nach Entschuldigungen, weil wir das letzte Mal, nachdem wir von der Lesung gekommen sind, geblitzt worden sind?
Ja?
Suchst du jetzt für mich nach Entschuldigungen?
Nein, ich versuche dir gerade ein schlechtes Gefühl damit zu machen.
Hast du schon geschafft, ja. Hast du schon geschafft, ja. Das ist dir bestens gelungen, ja. Wobei das viel, neben dem schlechten Gefühl, geblitzt worden zu sein, ist das viel schlechtere Gefühl, das mich jetzt beschäftigt, dass Dobrindt mir tatsächlich Vorschriften macht, ja. So ein Holzkopf.
Du musst dich dran halten.
Mann. Weil eins darf man halt auch nicht, auch das darf man eigentlich nicht sagen, Holzkopf oder so. Das sind ja alles Leute, die sind seit Ewigkeiten in der Politik, die wissen ja ganz genau, was sie tun. Weißt du? Ist ja jetzt nicht so, dass ein Seehofer, Dobrindt und wie die alle heißen, dass die das, was sie sagen, aus Dummheit sagen oder so. Das ist schon sehr, sehr bewusst einkalkuliert und berechnend, was dort gesagt wird. Und das ist eigentlich das Gruselige, weil sie auch genau wissen, welche Signale sie damit an die Prügelknaben dort senden, die dort das Messer schon in der Tasche haben und darauf warten, dass sie endlich wieder mal irgendwo Ausländer jagen können. Das sind die, die sich angesprochen fühlen. Das sind ja, siehst du ja auch jetzt, wenn du siehst, wer Maaßen Beifall noch Beifall klatscht, auch jetzt in der Situation noch von irgendeiner Jagd auf den, das war ja das Beste, hast du das noch mitgekriegt? Wie dann, ich weiß gar nicht, wie das kam, durch irgendeinen Kommentar von wem auch immer, dass man Jagd auf Maaßen machen würde. Die Treibjagd auf den Verfassungsschutz. Da wäre ich ja fast völlig vom Sockel gefallen. Aber ich denke, Maaßen ist so gut wie erledigt. weil die, weißt du, was die letzten drei Tage auf dem Bild-Zeitungstitel war?
Was?
Es war nichts mit dem Verfassungsschutz. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Es war, glaube ich, einmal irgendwas mit der Hexe von Höxter oder irgendwie sowas. Nee. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er, wird da gerade der Prozess begonnen oder was auch immer.
Was sind die Hexe von Höxter?
Das ist so ein Kriminalfall, da, der da in der Ecke Höxter passiert ist. Dann war einmal irgendwas mit Araber-Clans in Berlin oder sowas. Also, wenn man sich das überlegt, was sich der Verfassungsschutz aktuell in Person von Maaßen hier erlaubt hat. Und es spielt keine Rolle auf der Titelseite der größten, auch wenn es vielleicht qualitativ jetzt nicht Zeitung ist, aber es ist das größte Medium, was ja eigentlich dann auch die Geschichte des Tages dann eigentlich auf der Titelseite präsentieren müsste. Das gelingt bei sämtlichen Taten, wo irgendwie im weitesten Sinne jemand mit Migrationshintergrund beteiligt ist, gelingt ihnen das sehr, sehr gut. Unser Verfassungsschutz geht mit der Verfassung um wie die letzte Sau. Das ist ungefähr so, als wenn die Müllabfuhr nicht Müll wegfährt, sondern Tag für Tag reinkarren würde irgendwo. Jeden Tag kommt die Müllabfuhr vorbei und haut dir einen riesigen Haufen Sack mit Scheiße direkt vor die Tür. Und das jeden Tag. Über Tage und über Tage. Und der wichtigste Pressesprecher des Hauses, die Mami, die würde dann, also nee, ich da will die Mami nicht mit der Bild-Zeitung vergleichen, das kann ich nicht machen. Sagen wir, die Mami wäre das wichtigste mediale Organ. Aber wir vergleichen sie nicht mit der Bild-Zeitung, sondern sie ist einfach das Wichtigste. Sie würde jeden Tag rausgehen, würde so über diese Müllsäcke so drüber klettern und würde sagen, oh Mensch, da drüben müsste aber mal wieder die Hecke geschnitten werden. Oder so. Weißt du? Das ist so das, was aktuell die Bild da treibt. Und das heißt eigentlich, sie können ihn nicht mehr verteidigen, das ist schon mal die gute Nachricht, sonst hätten sie ihn vorne auf der Titelseite schon wegen irgendwas wieder gefeiert, was er irgendwann mal gemacht hat oder was er irgendwann mal geschafft hat oder eine problematische Geschichte, die einen so ein bisschen rührselig macht oder ihn halt gnadenlos verteidigt, dass er endlich mal das Recht durchzieht, irgendwas, aber wenn sie ihn so gar nicht da vorne drauf packen, dann gehen da wohl bald die Lichter
aus. Wie verteidigen die eigentlich immer solche Leute?
Och, letztendlich sind das ja alles Leute erstmal in guten Positionen, wo es erstmal, wenn du dann bedenkst, was ist so die Grundaussage dieser Politik, ist werterhaltend insgesamt, dass das in ganz großen Stil vielleicht auch Leute sind, denen es jetzt erstmal aktuell sehr, sehr gut geht und die deswegen diesbezüglich auch nicht sehen, dort am aktuellen System was zu ändern. Es sei denn, das System wird dahingehend, ihr Wohlstand wird dahingehend bedroht oder sie glauben, dass ihr Wohlstand bedroht wird. Und das hast du ja dann im Rahmen dieser Geflüchtetengeschichte recht deutlich mitbekommen. Ja. Das ist ja letztendlich die Kernfrage, nicht, dass die Leute für sich persönlich immer ausgucken, was könnte daraus für mich für Nachteile entstehen oder was auch immer. Das ist so die Kernfrage. Und da kommen dann die einfachen Parolen, dass halt irgendwo, wenn eine Wohnung in Y fehlt, dass das daran liegt, dass Geflüchtete in X zugezogen sind oder was auch immer. Wobei die Gesamtrechnung halt wirklich komplexer ist. Ja, weil ja auch sehr viele, die sich dann, wenn sie sich dann integrieren, hier eine Arbeit nachgehen, Steuern mit erwirtschaften etc. Wobei das nicht, das muss man auch ganz klar sagen, nicht Sinn und Zweck des Asylrechts war, die schnell wieder in die Steuern zu kriegen oder irgendwie sowas. Ja. Das ist nicht Sinn und Zweck gewesen des Ganzen. Ja. Ja, jetzt haben wir wieder ganz schön viel gequatscht am Anfang. Aber es passt ganz gut, wenn wir über Ehre oder über ehrenlose Leute sprechen. Da ist Dobrindt, Seehofer und Maaßen jetzt erstmal nicht der schlechteste Einstand zu, würde ich sagen. Ja. Was bedeutet denn Ehre?
Ein Moment. Ehre bedeutet in etwa Achtungswürdigkeit oder verdienter Achtungsanspruch.
Okay. Würdest du sagen, du hast Ehre?
Ja.
Ja. Würdest du sagen, du hast sogar relativ viel oder so mittel oder im normalen Bereich?
Noch nie drüber Gedanken gemacht.
Da hast du dir dann noch nie drüber Gedanken gemacht. Okay. Und was glaubst du, das beurteilst du ja für dich selber? Kannst du das auch irgendwie belegen oder ist das einfach eher so ein Bauchgefühl?
Das ist nur ein Gefühl.
Das ist nur so ein Bauchgefühl. Okay. Was zeichnet denn Ehre aus?
Verstehe ich nicht.
Naja, wir haben uns bestens diesmal auf den Podcast vorbereitet. Wir haben nämlich letzte Woche einen Film geguckt.
Ja.
Ja, wie hieß denn der Film?
Eine Frage der Ehre?
Eine Frage der Ehre, genau. Das war die perfekte Vorbereitung, haben wir gedacht, dass wir uns mal den Film Eine Frage der Ehre anschauen. Kannst du denn jetzt, wo du den Film Eine Frage der Ehre gesehen hast, in ungefähr dir denken, was Ehre vielleicht in dem Film, warum das eine Frage der Ehre war in dem Film?
Ich habe nur verstanden, dass er quasi ein etwas Greifbares, also eine sehr, sehr kürzere Zeit, eine sehr, sehr viel kürzere Zeit im Knast zu verbringen. Also etwas, was ganz klar greifbar ist, was einen materiellen Nutzen hätte. Nicht genommen hat, nur um etwas nicht Greifbares, Imaginäres, also Ehre quasi zu erhalten.
Genau. Also da ging es um einen, jetzt komme ich aber mit den Namen, das kriege ich glaube ich gar nicht mehr auf die Kette, da hätten wir uns dann vielleicht anders vorbereiten müssen. Es ging jedenfalls um jemanden, der war glaube ich bei den Marines, ne?
Ja.
Richtig? Und der hätte zugeben müssen, dass er einen Kameraden, einem sogenannten Code Red unterzogen hat, also eine erzieherische Maßnahme, die aber eigentlich nicht irgendwie vorgesehen ist, sondern das macht man dann so nachts, ohne dass dort gegebenenfalls auch offiziell ein Befehl zu erteilt wird oder so. Habe ich das so richtig beschrieben? Ja, ne? Kann man das so sagen?
Ja.
Ja. Und er hätte einfach nur zugeben müssen, dass er das getan hat. Und dann hätte er eine Strafe von
6 Monaten.
6 Monaten, glaube ich, bekommt und wäre dann aber unehrenhaft entlassen worden. Und er hat dann halt gesagt, dass er sein ganzes Leben den Marines gewidmet hat und dass es sein ausdrücklicher Wunsch war, nach einem Kodex zu leben und im Team und im Corps und hast du nicht gesehen. Und er deswegen dieses Ideal auf keinen Fall verraten kann. Und er dann, wenn er vor Gericht mitgeteilt bekommt, dass er dort einen Fehler gemacht hat, dann würde er halt lieber jede Strafe akzeptieren, die dann gegebenenfalls kommt. Und da hatte ihn sein Anwalt halt darauf hingewiesen, dass die um ein Vielfaches höher sein wird auf jeden Fall, weil er eigentlich keine Chance hat.
Ja. Letztendlich hat er es aber zugegeben und er hatte dann wurde zu 6 Monaten Gefängnis, die hatte er aber schon verbüßt und dann wurde er einfach nur entlassen.
Genau, wurde trotzdem unehrenhaft entlassen. Ja. Ja. Und gab es denn für dich Szenen, wo du sagst, so, oh, die Szenen fand ich ganz cool, so?
Das Urteil.
Die Urteilsverkündung fandst du cool?
Ja.
Und wie fandst du die Szene, wo es eigentlich so dieser Showdown kam zwischen dem, wie hieß er? Der Alte, der gespielt wurde von Jack Nicholson.
Kenne ich Schauspieler nicht.
Das war ganz am Schluss der dann immer gefragt wurde, haben Sie den Code Red befohlen? Ja, Junge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie. Wir hätten uns die Namen aufschreiben müssen. Dann wäre es einfacher zu erklären gewesen. Aber kommen wir zurück zur Grundfrage. Warum hieß denn der Film dann Eine Frage der Ehre?
Weil er es quasi nur, also weil er es erstmal nur aus Ehre nicht zugeben wollte.
Okay. Und was würdest du denn sagen, wer hat sich denn besonders mit besonders viel Ehre ausgezeichnet insgesamt, wenn du den gesamten Film nimmst. Gibt es da jemanden, wo du sagst, ja, das war schon sehr ehrenvoll insgesamt?
Weiß nicht.
Da würdest du keinen nennen können? Und gab es irgendjemanden, wo du gesagt hast, ey, der hatte aber ganz schön wenig Ehre eigentlich?
Nö.
Nee? Okay. Also ist nach dem Film Eine Frage der Ehre die Frage nach der Ehre eigentlich noch nicht so richtig beantwortet? Okay. Dann müssen wir auf Eine Frage der Ehre Teil 2 warten. Ja. Dann ist das so. Kennst du denn Menschen mit besonders viel Ehre?
Nee. Hey.
Nur dich selber oder was?
Ja.
Ja? Sonst fällt dir keiner ein, wo du sagen würdest, hey, das ist jemand, der hat besonders viel Ehre. Ich finde das Wort Ehre halt ein bisschen schwierig. Ja. Also gerade so im, wo ich es immer noch so nachvollziehen kann, ist sowas, wenn man so von einer Handwerker-Ehre spricht oder irgendwie sowas. Weißt du? Also dass es so eine gewisse Handwerker-Ehre gibt, dass die halt die Guten so für sich sagen, wir fuschen halt da nicht dran rum, sondern wir machen das anständig fertig und so weiter. Und es gibt bestimmt aber auch Handwerker gibt, die dann so ganz gerne mal sich ein bisschen was zurechtfuschen, die dann vielleicht auch ein bisschen billiger sind oder was auch immer. Und da würde man sagen, die einen haben noch eine Handwerker-Ehre und die anderen vielleicht nicht. Ja. Wobei keine Ehre haben in so einem Kontext auch spannenderweise immer irgendwie auch keinen Anstand haben, fast dazugehört für mich.
Oder keine Würde haben. Extremer ausgedrückt.
Keine Würde? Ja, aber keine Würde haben ist ja, also ich finde, keinen Anstand haben ist ja etwas, was man selber beeinflusst. Keine Würde zu haben, kann ja schon etwas sein, wo man zumindest nach außen würdelos wirken kann oder so.
Finde ich nicht.
Findest du nicht?
Ich finde das synonym zu verstehen.
1:1 im deckungsgleich? Ah, okay. Also du würdest Ehre und Würde auch inhaltlich gar nicht trennen.
Würde ist die Steigerung, würde ich sagen.
Würde ist die Steigerung von Ehre, würdest du sagen. Okay. Also gar nicht grundsätzlich zwei Begrifflichkeiten, die vielleicht gewisse Schnittmengen haben, aber die...
Einfach der allgemeinere Begriff.
Okay. Okay.
Und das Grundgesetz nennt ja auch nur Würde und nicht Ehre.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, ja.
Ist, glaube ich, sogar ein ewiges Grundgesetz, oder?
Ja.
Und die Ehre gibt es auch im Strafgesetzbuch als Verbrechen gegen die Ehre.
Als Verbrechen gegen die Ehre?
Ja.
Und was ist das?
Beleidigung, Verleugnung und üble Nachrede.
Das sind Verbrechen gegen die Ehre?
Ja.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Es gibt ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so, und es gibt auch Verbrechen gegen die Ehre.
Okay. Spannend. Das wusste ich wirklich nicht. Ja, das wusste ich wirklich nicht. Das war mir so in der Form gar nicht bewusst.
Weißt du, was das Gegenteil von Ehre ist?
Mm-mm.
Wir hatten ja das Gegenteil von Stolz ist Demut und das Gegenteil von Ehre ist Schande.
Schande? Okay. Aber dann, ja, nee, das passt ja eigentlich nicht.
Was?
Ja, ich habe halt noch nicht so richtig verstanden, so dieses Thema Ehre so, also ich kann mir so ungefähr historisch ableiten, dass Ehre halt auch ganz, ganz früher eine ganz, ganz andere Rolle gespielt hat. Als, ja, ja, also so auch so ein Ritterschlag und was weiß ich nicht, also so diese ganzen ehrenvollen
Handlungen. Weil Leute irgendwie Ehre oder so gestorben sind.
Ja, genau, genau. Aber ich finde halt, das ist jetzt heute eine Begrifflichkeit.
Hat schon an Bedeutung verloren.
Hat schon massiv sogar an Bedeutung verloren insgesamt. Ja. Und so dass, wenn man jetzt nochmal unsere drei Begriffe nimmt, Heimat, Stolz und Ehre, so ist es ja bei Heimat eigentlich auch so, dass diese Begrifflichkeit so massiv an Wert verloren hat, irgendwo so ein bisschen. Ja. Und das ist bei Ehre auch. Ja. Bei Stolz würde ich es nicht zwingend so sagen. Mhm. Aber bei den beiden auf jeden Fall. Aber du hast sogar schon mal eine, hast du nicht sogar schon mal eine Ehrenurkunde bekommen?
Nee.
Weil du nicht Jugendspiel hast du nicht geschafft. Nee. Ich dachte, das war eine Siegerurkunde, wo wir uns so riesig gefreut haben. Ne?
7-mal insgesamt eine Siegerurkunde und 1-mal eine Teilnehmerurkunde.
Teilnehmerurkunde, ja. Was meistens an deiner herausragenden Wurftechnik liegt. Weil im Laufen bist du, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne?
Wenn man im Ausdauerlauf bin ich sogar meistens richtig gut.
Ja.
Also das sind dann so 1000 Meter.
Genau, da bist du vorne mit dabei, ne?
Beim Sprint bin ich so mittel, beim Springen bin ich eigentlich sogar noch ganz gut, aber ich habe jetzt mal 18 Meter geworfen. Beim ersten Versuch habe ich 5, beim zweiten 9 und beim dritten 18.
Weil der Fünferwurf war der, wo du gegen das Schild geschmissen hast oder so, ne? Also du hast eigentlich genügend Kraft im Arm, aber du hast einfach nicht die richtige Technik. Das heißt, du schmeißt eigentlich immer auf den Boden.
5 Meter habe ich den so richtig auf den Boden gepfeffert, dass er so quasi direkt am Fünferhütchen angekommen ist und wieder hoch. Beim Neuner, da habe ich so geworfen, also richtig mit ausgestreckten Armen und so, bin aber nicht weit gekommen, dass er so gegangen.
Ja.
Ich hatte nicht richtig Spannung und habe dann einfach nur 9 Meter weit geworfen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich den dritten jetzt nicht schaffe, dann habe ich 9 Meter alt. Und das Jugendspiel. Und dann habe ich wirklich... Ah, mit 18 Meter, da war aber wirklich ein richtig guter Wurf. Da habe ich alle meine Kraft aufgewendet und habe auch richtig gut gezielt. Ja. Also mehr ist bei mir nicht drin als 18 Meter.
Meinst du nicht?
18 Meter war halt nichts, was, das ist schief gegangen oder so, sondern das ist quasi das, was ich rausholen konnte. Mehr ging nicht.
Ah, ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, also es interessiert dich ja völlig, es ist für dich völlig uninteressant, ob du 18 oder 40 Meter
spielst. Weil es wird jetzt, das neue Punktesystem lässt immer die beste und die schlechteste Kategorie wegfallen.
Okay, also das heißt, du brauchst beim Werfen eigentlich gar nicht mehr antreten.
Eigentlich nicht.
Du kannst ja nächstes Mal den Ball so nehmen, hältst ihn so hoch und lässt ihn einfach so einmal runterfallen, so bei 50 Zentimeter, so direkt vor deinen Füßen oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, das wird gar nicht gemessen dann. Die haben doch immer so Tabellen, ab wie viel oder bei welcher Leistung es welche Punkte gibt. Da ist 50 Zentimeter bestimmt noch gar nicht drauf.
Ich glaube, 5 Meter ist auch nicht drin, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist ja großartig. Ja. Aber ich glaube halt trotzdem, dass wenn es etwas wäre, was dich interessieren würde, also wenn es dich wirklich interessieren würde und es dir wirklich wichtig wäre, einen Ball 40 Meter weit schmeißen zu können, dass du dich damit nur ein bisschen beschäftigen müsstest, erst theoretisch. Ja, also das ist ja letztendlich auch viel Physik. In welchem Winkel muss ich schmeißen, damit er die optimale Flugbahn hat? Und das andere ist ein bisschen Übung und Technik, den Ball mit ausreichender Kraft im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Armbewegung loszulassen. Und da wirst, das machen viele halt intuitiv. Bei dir ist es so, wenn du dich damit beschäftigen würdest, das würde erstmal Zeit kosten, aber ich würde jede Wette machen, dass du einen Ball 40 Meter weit schmeißt. Aber es ist halt bei dir halt zeitintensiver und du musst es nicht machen und setzt deine Zeit für andere Dinge ein. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur mal so vom Vergleich her. Also ich glaube nicht, dass es etwas ist, was du nicht hinkriegen würdest. Ja, das glaube ich nicht. Aber es ist halt manchmal dann doch ein wenig aufwendiger. Was ist dir leichter gefallen? Das Erlernen der Stringtheorie oder Schuhe binden?
Stringtheorie. Okay. Stringtheorie habe ich ein Buch durchgelesen, dann hat das gesessen.
Ja.
Aber Schuhbinden kämpfe ich ja heute noch mit. Gut, Stringtheorie kämpfe ich auch heute noch mit, aber das macht wenigstens Spaß.
Ja, und würdest du sagen, wenn wir das Thema vorhin gesagt hast, Ehre und Würde ist das Gleiche, glaubst du, wenn jetzt jemand sehen würde, wie du dir fast die Finger verknotest, wenn du deine Schnüre bindest, dass das sehr würdevoll aussieht?
Nee, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Das sieht ja etwas erniedrigend aus.
Ja, aber es ist trotzdem etwas, dass du sagen würdest, du hast ehrenhaft deine Schuhe zugebunden, oder nicht? Weil es dir scheißegal war, was andere Leute dazu sagen. Ja. Du hast die Schuhe zukriegen wollen und hast sie zugekriegt. Ja. Und ich glaube, da kann man schon nochmal was den Unterschied zwischen Erde und Würde angeht, dass das immer auch nochmal so eine Sache des Blickwinkels ist, so ein bisschen. Ja. Weil letztendlich ist ja auch Würde etwas, was eigentlich erstmal jedem zustehen würde, aber trotzdem nicht jeder erhält. Ja, das haben wir ja sehr, sehr häufig auf Lesungen, auch wenn wir über unser Engagement für die Nevin Subotic Stiftung sprechen. Ja. Dass da Menschen sind, die erstmal so denen das Mindestmaß an Menschenwürde nicht gegeben
wird. Gilt Würde als Menschenrecht?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist zumindest, ja.
Aber Menschenrechte werden ja von der UN beschlossen. Gilt Würde da als Menschenrecht?
Ich glaube nicht, dass das so allgemein, also müsste ich mich schlau machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so allgemeingültig beschrieben ist, sondern eher so wie mit dem, das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser, also sehr konkret ist.
Kennst du noch Menschenrechte außer Zugang zu sauberem Wasser?
Nee, müsste ich passen. Also da will ich jetzt zumindest auch nichts sagen und dann plötzlich
feststellen. Ist Asylrecht ein Menschenrecht? Asylrecht?
Ja. Ja.
Also quasi, wenn das hier missbraucht wird, dann wäre es ja eigentlich quasi in Deutschland ein Menschenrecht, welches nicht zugänglich ist.
Richtig.
Und auf Wikipedia steht ein Land, in welchem nicht alle Menschenrechte zugänglich sind, sind ein Entwicklungsland. Aber Deutschland ist ja ganz klar kein Entwicklungsland.
Ja, aber das Asylrecht hat ja auch so viele Unterparagraphen, dass es ja letztendlich auch so ist, dass gemäß diesem Dublin-Abkommen man dort um Asyl bitten muss, wo man quasi zuerst auftritt.
Und das Dublin-Abkommen wird schon lange nicht mehr eingehalten.
Ja, aber im Großen und Ganzen würde das immer bedeuten, dass Deutschland sich dort in Anführungszeichen die Schuld von sich weisen kann, weil das funktioniert halt höchstens gegebenenfalls via Flugzeug. Anders funktioniert das ja gar nicht.
Aber da Deutschland in Europa die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, merkt man ja schon, dass in dem Dublin-Abkommen irgendwas nicht stimmt.
Ja, das mag sein. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, mit dem viele Konservative, aber auch Leute in der politischen Mitte argumentieren, was ich auch total nachvollziehen kann in großen Teilen.
Und wieso macht man denn kein Abkommen, was das Dublin-Abkommen ersetzt?
Naja, also wir sind ja jetzt dann schon wieder beim Thema Europapolitik. Also es ist ja jetzt so, dass die Italiener, die ja am stärksten, also die Italiener und Griechen sind eigentlich das, auch geografisch bedingt, einfach diejenigen gemeinsam mit der Türkei noch, die letztendlich eigentlich immer so der erste Zugangspunkt auf europäischem Boden für Flüchtlinge sind. Und das heißt, das sind eigentlich die Länder, die seit Jahren auch um Hilfe gebeten haben, wo man sich aber dann immer ein wenig zurückgezogen hat. Gegebenenfalls mit Geldern unterstützt hat, also über Entwicklungshilfe oder ähnliches.
Das hat Italien in die Arme einer rechtspopulistischen Regierung getrieben anscheinend. Ich wünsche, in Italien gibt es einen Regierungssturz.
Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man so weit gehen müsste. Ich bin auch zu wenig im Thema, was die italienische Politik angeht. Da gibt es in Deutschland schon genug zu motzen. Da brauche ich nicht, gucke ich nur sehr, sehr ungern momentan über den Tellerrand.
So?
Oh, das sieht jetzt nicht, also es gibt jetzt wenig Länder, die mich momentan aufbauen, so, weißt du? Wo man so hinguckt in dieses Land und sagt, wow. Weißt du?
Gibt es da überhaupt eins?
Naja, es ist halt einfach auffällig viele, wo man hinguckt, wo man nicht sagt, wow, so, weißt du?
Selbst diese Skandinavier, die man eigentlich also als die Musterländer, als die Musterbeispiele nimmt, bei den Wahlen in Schweden hatte die rechtspopulistische Partei über 17%.
Ja.
Also eigentlich gibt es kein Land, an dem dieser Ruck vorbeigeht.
Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, eine ehrenvolle Antwort haben wir auch bekommen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass wir, um jetzt die Gesamtspendensumme voll zu bekommen, wir jetzt auch ein bisschen schauen, welche weiteren Spendenmöglichkeiten wir vielleicht noch erzielen können.
Und wir haben zwei genommen.
Neben den Spenden, die wir auf der Lesereise bekommen.
Und wir haben uns zwei Werbepartner überlegt.
Genau. Und vorweg muss man sagen, vielen, vielen Dank an Tobias und vor allem auch an Tom, die jeweils einmal mit 100 Euro und einmal mit 1.000 Euro unsere Spendenaktion unterstützen, sodass wir jetzt schon bei 15.600 Euro sind insgesamt. Ja, das ist dann doch Wahnsinn, wie schnell es geht, wenn dann doch mal noch die ein oder andere externe Unterstützung so dazukommt. Bin ich jetzt fast schon wieder optimistisch, dass wir die 25 vielleicht doch über Lesereisen schaffen können. Ja. Aber wir hatten gesagt, wenn wir das nicht schaffen sollten, dann würden wir gucken, dass wir Werbung in unserem Podcast anbieten und von den Firmen halt kein Honorar bekommen, sondern eine Spende für die Nevin Subotic Stiftung erbeten werden. Ja, und je nach Höhe der Spende, desto intensiver könnten wir uns auch den Werbeauftritt vorstellen. Das heißt, wenn ein Unternehmen richtig Kohle raushaut, dann würdest du auch in einem Videocast, also wenn zum Beispiel jetzt eine Hähnchenbraterei für uns Werbung machen wollen würde oder wir Werbung machen wollen würden für die Hähnchenbraterei und die melden sich bei uns und die würden richtig Asche auspacken, dann würden wir vielleicht sogar mal anstatt eines Podcasts einen Videopodcast machen
und
du würdest in so einem Broilerkostüm stecken, wo oben so, also unten ist wirklich ein gebräuntes Hähnchen mit Flügeln und allem drum und dran und oben guckt nur so dein Kopf raus.
Ja, unser Tanz.
Genau. Und so wie der Elefant in Aalen irgendwie Terrö macht, musst du dann irgendwie so alle 5 Minuten und dann den Namen des Unternehmens nennen oder sowas. Also so weit würden wir unsere Seele doch verkaufen. Ja. Allerdings müsste dann schon eine sehr, sehr üppige Spende auch für die Nevin Subotic Stiftung bei rumkommen. Ja. Und da haben wir zwei Unternehmen angeschrieben, die uns spontan eingefallen sind, denn unsere zweite Bedingung war eigentlich, dass wir uns die Unternehmen auch noch aktiv aussuchen möchten, was die Sache nicht einfacher macht.
Und haben Deutsche Bahn.
Und haben die Deutsche Bahn angeschrieben.
Jimbo Autowäsche.
Und die Autowäsche aus Aalen angeschrieben.
Und die Deutsche Bahn hat sich gemeldet und die Autowäsche aus Aalen nicht.
Ja, sehr ungewöhnlich eigentlich, oder?
Eigentlich nicht, weil Deutsche Bahn ist ja sowas Bundesweites. Also jeder Bürger in Deutschland hat eigentlich so einen Bahnhof der Deutschen Bahn irgendwie in 10 Kilometer Reichweite oder so. Aber und die nutzt halt auch das ganze Land. Aber wenn du jetzt in Hamburg oder so wohnst, dann fährst du ja nicht nach Aalen, um da dein Auto zu waschen, nur weil du in der Werbung was von der Jimbo Autowäsche gehört hast.
Ja, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass angenommen wir würden Werbung für die Deutsche Bahn machen, dass dann die Hörer so diesen Podcast hören und dann so sagen, oh, wie geil, jetzt muss ich unbedingt mal wieder mit der Bahn quer durch Deutschland fahren.
Nein, das aber erinnert vielleicht einen daran, ich könnte auch mal wieder DB fahren.
Meinst du?
Ja.
Okay. Also wenn, dann müsste das schon irgendwie so eine von der Deutschen Bahn organisierte Bahnreise nach zum VfR Aalen sein.
Und steigert die Popularität der Bahn.
Okay, ja, das ist natürlich ein absolutes Argument.
Das bringt bei der Bahn was, aber bei der Autowäsche nicht.
Wieso steigert es bei der Bahn die Popularität?
Weil allgemein, wenn man mehr Thema ist,
ja,
dann ist man ja, wird man populärer.
Ach so, okay. Also du meinst, da ist unsere Reichweite dann doch schon etwas, wo die Bahn aufpassen sollte, dass sie sich das nicht entgehen lässt. Ja, okay. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Das sehe ich eigentlich auch so. Ja. Das ist eigentlich vor allem, ist es eine qualitativ sehr hochwertige Reichweite.
Ich finde es cool, wenn wir in diesem, kennst du dieses Mobilmagazin an Bord der Deutschen Bahn?
Ja.
In ICEs, wenn wir da drin, ja, stehen würden. Das wäre cool.
Okay. Ja gut, letztendlich, also die haben jetzt nicht geantwortet, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen, aber da, wo ich es hingeschickt habe, die hat erstmal gesagt, Mensch, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, sie sind nur leider bei mir an der falschen Adresse, und hat mir jemanden gegeben, wo sie empfiehlt, es dort hinzuschicken, und das war zumindest schon mal direkt eine Adresse einer Person und kein so ein info@bahnkomfort.de oder irgendwie sowas. Was vielleicht ein gutes Zeichen sein könnte. Kann aber auch sein, dass wir dann jetzt so eine Proforma 0815 Absage bekommen, dann ist es halt auch so. Aber dann haben wir an der Bahn einen Haken dran und gucken dann halt nach den nächsten Unternehmen. Aber das wäre tatsächlich so das, was am besten passt. Aber die haben halt auch, ja, wirtschaftlich momentan hart zu knuspern. So.
Wirklich?
Ja, ja, da sind jetzt ganz, ganz grausame Zahlen bekannt gegeben worden, glaube ich. Ja, ich habe mich da im Detail noch nicht mit beschäftigt.
Es fahren noch viel mehr Leute Bahn als noch vor ein paar Jahren.
Ja, also da würde ich auch auf Zahlen, die dort kommen, würde ich auch immer lieber gerne zweimal sehr genau drauf schauen, weil man nie weiß, was ist der tatsächliche Hintergrund für die Veröffentlichung und Bekanntgabe dieser Zahlen in dem Umfang und so weiter.
Man denkt, dass 2035 doppelt so viele Menschen Bahn fahren werden wie jetzt.
Hm. Ja.
Man außerdem der ICE 4 der Bahn ist toll.
Der gefällt dir?
Ja.
Ja. Ich habe mich da ehrlich gesagt, also A, ist es für mich immer völlig egal, Hauptsache es kommt an ICE, das ist schon mal wichtig, aber ich mochte auch den 3er, muss ich sagen.
Ja, ich auch, aber erstens der 4er nochmal ökologischer.
Okay.
Als der 3er, der 3er ist aber schneller.
Hm.
Aber der 4er ist ökologischer und er hat die Bordbeleuchtung passt sich der Tageszeit an.
Okay.
Frühmorgens ist die Beleuchtung so rötlich.
Mhm.
Und mittags ist sie ganz normal.
Mhm.
Und abends ist sie so bläulich.
Okay, das ist mir selbst noch gar nicht aufgefallen.
Doch, das ist im ICE4 so. Ich glaube, wir waren aber schon mal an Bord und haben extra geguckt, um wie viel Uhr die umgestellt wird, die Beleuchtung.
Ja, aber das habe ich dann eher so unterbewusst. Aber das habe ich nicht so bewusst als Konzept wahrgenommen.
Das wirkliche Novum am ICE4 ist, dass es einen ganzen Wagen nur für Fahrräder gibt.
Im ICE4?
Mhm, ganz vorne, in der Lok quasi.
Okay.
Wo quasi das Führerhaus ist.
Ja.
Und direkt dahinter sind nicht Sitze wie bei den anderen ICEs, sondern erstmal so ein Fahrradabteil, wo man Fahrräder abstellen kann.
Okay, das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte bisher immer noch die Regelung im Kopf, ICE und Fahrrad schließt sich aus. Ja.
Das war bei 1er, 2er und 3er. Und beim ICE so, aber ICE 4 hat man extra drauf geachtet.
Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Wie findest du die Sitze vom Unterschied zwischen ICE 3 und ICE 4?
Ja, die finde ich gar nicht so bequem eigentlich.
Das ist das Einzige, was mir auch so, also ich brauche wenig Lehne eigentlich, ich sitze meistens weiter vorne. Aber als ich mich mal angelehnt habe, habe ich gedacht, oh, das fühlt sich aber unangenehm an irgendwie. Aber das ist auch oft ist das ja auch Gewohnheit so.
Sollen orthopädisch korrekter sein als die anderen?
Das kann gut sein. Es ist ja ganz, ganz häufig so, dass es wirklich nur, man ist irgendwie an eine ungemütliche Position, gewöhnt man sich vielleicht ganz schnell und irgendwann kriegt man eine gemütliche und dann sagt man so, ey, was ist denn hier los? Ja.
Ich habe es auch mal gelesen, dass die orthopädisch für den Rücken besser sein soll.
Okay, kann absolut sein.
Ja. Ich mag den ICE 4. Schade, dass wenn ich kennst du dieses Video, wo der erste ICE 4 so am Berliner Hauptbahnhof auf diesem Tunnel fährt und so golden und Konfetti besprüht wird und so?
Nee.
Da kommt so quasi der erste ICE 4 und das mitten am Hauptbahnhof von Berlin. Hm. Und da sind so Konfettikanonen und während der Zug durchkommt, wird das ganze goldene Konfetti so auf den Zug geblasen.
Okay.
Da wäre ich gern dabei gewesen.
Da wärst du gern dabei gewesen? Okay.
Oder bei der Probestrecke, bei der ersten Fahrt dieses ICEs von München nach Berlin, wo er so 2 Stunden Verspätung hatte und alle total angekotzt waren.
Hm.
Gleich bei der ersten Fahrt.
Gibt es noch irgendwas, wo du gern dabei gewesen wärst? Einfach irgendein Moment, ist völlig egal was, muss jetzt gar nicht im Bahnkontext, fällt mir so gerade ein.
Entdeckung des Higgs-Bosons.
Entdeckung des Higgs-Bosons,
Mondlandung.
Also Mondlandung, wärst du auch gerne dabei gewesen? Richtig oben dabei gewesen? Oder jetzt nur dabei gewesen, so live verfolgen mit den heutigen technischen Möglichkeiten oder so?
Also am allerliebsten wäre ich natürlich selber dabei gewesen. Hm. Aber ich fände es schon cool, wenn ich einfach bei dem Thema so, also hier so heutige Möglichkeiten, also wirklich Internet, Fernsehen und Livestream, alles drum und dran. Hm. Weil also meine Blockzahlen würden explodieren.
Okay.
Ich freue mich schon auf die Marslandung, das wird toll. Dann kriege ich schon meinen Rekord.
Okay. Wann noch? Gibt es noch was?
Lass mich überlegen, ist bestimmt was.
Gibt es auch nicht wissenschaftliche Sachen? Also es sind ja jetzt alles so speziell historische Momente eher oder so vielleicht.
Mauerfall.
Mauerfall? Cool. Ja, das hättest du gerne erlebt?
Ja.
Auch so richtig vor Ort,
ja,
oder?
Ja, vor Ort.
Okay.
Was noch? Ich überlege, gibt es bei dir was?
Boah, da gibt es auch tausende Sachen. Tausend. Also so ganz aktuell hätte ich tatsächlich gerne den Moment erlebt, als dann Maaßen erfahren hat, was alles so in Chemnitz passiert ist. Ja. Mit den Vermummten, die dort sich Richtung des jüdischen Restaurants aufmachten, dann die einen, die da auf die Ausländerjagd gehen, dann die ganzen Parolen, die da skandiert sind, dann, ich meine, das war ja ein Trauermarsch, ne? Die da die nackten Hinterteile gezeigt haben und was weiß ich nicht alles. Also wenn man dann so als Verfassungsschutzoberhaupt dort so draufschaut und sich so sagt, okay, alles klar, das ist so die Situation. Und dann setzt du dich mit so seinen Leuten hin und überlegst so, wie löst du jetzt dieses Problem?
Bei der Sitzung, da wäre ich echt gerne dabei gewesen.
Und da hätte ich gerne gehört, wie man auf diese Idee kommt zu sagen, du hör mal zu, da hat jemand ein Video hochgeladen, da steht Menschenjagd drüber und das wurde hochgeladen von einem Account, der heißt Antifa Zeckenbiss und den lesen, was weiß ich, 3.000, 4.000, 5.000 Leute, dieses eine Video sehen dann vielleicht ein bisschen mehr und sich dann hinzustellen und zu sagen, das ist also definitiv so dass der Punkt, wo wir ansetzen, also überhaupt ist alles auf dieses Video erstmal zu reduzieren, nachdem man weiß, was alles passiert ist, dass diesen Moment genau, wo das, da müssen ja Leute gesessen haben, die gesagt haben, sag mal, das kannst du doch nicht machen. Hast du nicht verstanden, was da in Chemnitz passiert ist?
Auch gerne
doch, doch, wir gehen jetzt auf dieses Video. Den Moment hätte ich gerne erlebt, wie das entschieden wurde. Ich wäre gerne dabei
gewesen bei der Besprechung der Bild-Zeitung für die nächste Ausgabe, wo auf dem Cover einfach nur ganz groß Angst drauf stand, 2015. Ja. Da wäre ich gerne dabei gewesen, bei der Besprechung.
Nee, da wäre ich, glaube ich, nicht gerne dabei gewesen. Wieso? Aber ich glaube, das wäre schon... Da kann ich mir aber ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. So,
ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die da so sitzen und wie die darauf kommen, da Angst drauf zu schreiben.
Na, da werden so, sitzen dann so die Redakteure und dann gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Vorschläge und dann sitzt Scheffe vorne und sagt, das muss härter, härter, brutaler, rücksichtsloser. Und dann sagt, ihr könnt das alle nicht. Angst, Ausrufezeichen, Batsch. Da bin ich ziemlich sicher. Also da.
Glaubst du?
Ja, ja. Also wenn du dann irgendwann so jegliches Maß an Rücksicht, Anstand, Anteilnahme, wenn du das alles komplett ausmachst, dann ist es auch sehr einfach, Schlagzeilen oder Titelschlagzeilen für die Bild zu schreiben. Es gibt keinen einfacheren Job. Also es gibt wirklich bei allem Respekt, aber es gibt bei dieser Zeitung bestimmt keinen einfacheren Job, als die Headline für den nächsten Tag zu schreiben. Wenn du so gar keinen, also wenn du wirklich so Moral, Anstand, Ehre und was weiß ich nicht, Berufsehre, journalistische Beruf, wenn du gar nichts mehr davon hast, dann ist das der Job des Jahrhunderts. Das ist so easy.
Also bei meinem Blog sind Überschriften immer ein großes Thema.
Ja, natürlich.
Das finde ich immer, aber am schwierigsten sind momentan die Bilder.
Warum? Ach so, wegen der Pixabay-Geschichte da.
Aber ich weiß auch nicht.
Ich glaube, du übertreibst da, glaube ich.
Ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht. Ich kann mir das Bildcover, wo da Angst drauf stand, gar nicht mehr so richtig vorstellen, was da im Hintergrund
ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es... dass das sei, also du hast mich eigentlich drauf gebracht, ich habe sonst mit Bild-Zeitung lesen oder sonstiges nicht viel am Hut, wobei ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich gehörte viele Jahre zu der Fraktion, die gesagt hat, oh, der Sportteil ist doch ganz gut und tatsächlich den Sportteil immer gelesen hat, weil ich eigentlich gedacht habe, na, da ist immer alles schön komprimiert zusammen und ich muss nicht so viel lesen. Dazu gehörte ich tatsächlich auch. Hast du
das letzte Mal gekauft?
Gekauft? Uff. Weiß ich
nicht. Ist der Sportteil wirklich gut?
Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Er hat halt viele schöne Bilder und kurze Texte. Das war etwas, was mir gelegen kam irgendwie so. Ja, es war nicht sehr anstrengend, das zu konsumieren.
Ja. Das war der Wild allgemein nicht so.
Ja, eigentlich ist es sogar sehr anstrengend, weil man immer gucken muss, okay, was steht da, wie ist es gemeint, was ist die Quelle, was stimmt davon jetzt wirklich, etc. Wenn du guten Journalismus hast, ist das ja erstmal immer etwas, was sehr, sehr erhellend ist oder so.
Bildleser kümmert man sich, glaube ich, nicht darum, was davon ist denn wirklich richtig.
Das weiß ich nicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jeder Bildzeitungsleser grundsätzlich erstmal oder dass viele erstmal davon ausgehen, dass da drinne, dass was da drinne steht, auch der Wahrheit entspricht. Oder der Wahrheit des, so verkauft es ja sicher die Bild auch immer so, die, dass es die tatsächliche Wahrheit des Volkes ist. Also es gibt so eine Wahrheit dort, das ist auch die Realität, aber es gibt auch noch dieses Volksempfinden und so weiter. Das ist ja jetzt etwas, was so immer häufiger genannt wird. Ja. Und das passt schon. Das passt schon. Ja, wie kommen wir, also von beim Thema Ehre auf die Bildzeitung zu kommen, das kann auch nur uns gelingen. Ja, wie kommen wir denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Ja.
Weiß nicht.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, wollen wir schon Schluss machen für heute?
Wie viele Minuten haben wir denn?
Ich habe jetzt nicht drauf geguckt und dadurch, dass uns vorhin ja ein kleiner Fauxpas unterlaufen ist und plötzlich unsere Speicherkarte voll war. Wir
müssen
noch losen. Losen müssen wir auch noch? Dann würde ich sagen, dann mach du doch die spektrographische Minute.
Ich muss gar nicht überhaupt gucken, was ich mache.
Genau. Und dann hole ich in der Zwischenzeit die Lostrommel.
Muss ich mich aber wieder ins WLAN einloggen.
Ja, du kannst doch einfach von deiner letzten
Habe ich schon gemacht in der letzten. Bei Stolz habe ich darüber schon berichtet. Es kommt ja erst wieder Mittwoch was raus. Und dann habe ich ja noch nicht mal angefangen.
Ach so, hast du nicht in Stolz was Älteres vorgelesen? Habe ich das verwechselt?
Ich muss gucken.
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass du bei, als wir Stolz aufgenommen hast, irgendwas aus dem August vorgelesen hast.
Nein.
Du müsstest ja dann eigentlich den vorgelesen haben, der in der Zukunft erst erscheint.
Nee.
Doch, weil wir letzte Woche nicht nach Mittwoch gepodcastet haben, sondern vor dem Mittwoch.
Ich weiß nicht, aber den habe ich auf jeden Fall vorgelesen.
Okay.
Jetzt muss ich gucken. Ob ich einen, dann muss ich einen ganz alten nehmen, den ich noch nie vorgelesen habe.
Ja. Ja, du kannst ja auch einfach mal zu einem aktuellen Thema, wo du vielleicht schon so ein bisschen angefangen hast oder ein paar Gedanken zu hast.
Aber ich weiß ja nicht, ob ich das dann wirklich umsetze.
Du musst ja nicht. Die spektrographische Minute heißt ja nur erstmal, dass es aus diesem Themenbereich kommt.
Ja,
am Anfang war das ja auch nicht immer Blogposts. Ja. Oder?
Vielleicht über Big Crunch. Habe ich noch 2017 veröffentlicht.
Ja, mach doch mal. Was ist denn der Big Crunch? Einen Moment. Kannst du dich noch dran erinnern, wie du mich mit dem Big Crunch immer geärgert hast? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Im Tunnel,
genau. Weißt du noch, wie alt du da warst?
Nee.
Ich denke so 4 oder 5. Da hast du mich mit dem Big Crunch aufgezogen. Wie krass das ist im Rückblick. Das ist echt übel. Ja.
Oh ja, Big Crunch oder ein Kosmos, der ewig expandiert.
Also kann ich jetzt die Kopfhörer mal ablegen und mal die Lostrommel holen. Und du machst jetzt erstmal spektrographische Minute. Ja. Oder erzählst halt einfach mal was Tolles.
Ja. Also der Artikel ist vom 2. August 2017, aber die Physik verliert ja nicht an ihrer Richtigkeit. Und der heißt Big Crunch oder ein Kosmos, der ewig expandiert. Und es geht darum, über die mögliche Zukunft des Universums auf extrem langen Zeitskalen. Also auf Zeitskalen, die zu lang sind, um die Zahlen auszuschreiben. Man, nur kurz zur Erklärung, man macht das mit 10er-Potenzen. Also 10 hoch 100 heißt eine 1 mit 100 Nullen. 10 hoch 37 heißt eine 1 mit 37 Nullen und so weiter. Also das ist zu lang, um das so auszuschreiben. Habe ich quasi so eine Art Zeitstrahl gemacht. Und ich habe angefangen halt mit 1000 Jahren, also was dann auf der, da ging es quasi wirklich noch los mit der Erde, was mit dem, das grönländische Eis ist komplett verschwunden, die Kommunikation sieht ganz anders aus, kein einziges Wort der deutschen Sprache existiert mehr und so weiter. Also über die Zukunft der Menschheit könnte man ja viel schreiben, aber darum soll es ja nicht gehen. 2000 Jahre noch heute habe ich dann halt, dass der Sternenhimmel schon ganz anders aussieht und sich Sternbilder neu formieren, es gibt einen neuen Nordstern und so weiter. 1,5 Milliarden Jahre wird die Erde quasi, geht es damit los, dass die Erde deutlich wärmer wird. Die Polarkappen gibt es dann ganz sicher nicht mehr und so weiter. Die Sonne strahlt deutlich heller. 1,75 Milliarden Jahre, dann strahlt die Sonne deutlich, deutlich heller um 10%. Die Ozeane beginnen dann schon zu kochen und fast alle Lebewesen sterben.
Aber das ist bis dahin ist doch schon eh schon erledigt, oder?
Aha. Ich denke mal, bis dahin haben wir uns schon über viele Sternensysteme ausgebreitet.
Meinst du?
Ich glaube, wenn die Menschheit erstmal die Raumfahrt beherrscht, ich glaube nicht, dass die Menschheit aussterben wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Du glaubst also, du setzt eigentlich darauf, dass die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung schneller ist als unsere zerstörende Lebensart, dass wir uns alle selbst pulverisiert haben.
Ja, ich glaube.
Das ist deine Hoffnung so.
Ja, ich glaube, kurz bevor wir die Erde komplett zerstören, werden sie es schaffen. Also die Marslandung wird bald kommen, aber ich glaube, kurz bevor wir die Erde quasi komplett zerstören, werden wir es irgendwie schaffen, noch einen beträchtlichen Teil der Menschheit, also wirklich ein paar Millionen Menschen auf den Mars zu bekommen.
Okay.
Weil am Anfang wird das was sein wie die Mondlandung, es gehen ein paar Menschen auf dem Mars, bleiben dann ein bisschen und fliegen dann zurück. Aber ich glaube, wir werden es irgendwann, werden es schaffen, massenweise Menschen auf den Mars umzusiedeln irgendwann.
Okay.
Und das wird weitergehen, irgendwann vielleicht auch andere Sternensysteme uns da ausgebreitet.
Okay.
Aber die Frage ist halt, werden wir es dann hinkriegen, dass die Menschheit überhaupt noch zusammenhalten bleibt und kommunizieren kann?
Mhm.
Oder entwickelt quasi jede Kolonie für sich ihren eigenen Weg? Vielleicht auch evolutionär ihren eigenen
Weg. Okay, verstehe.
Dass
verstehe.
Quasi die Menschen dort dann ganz anders aussehen,
ja.
Weil auf anderen Planeten geht die Evolution ganz anders weiter. Vielleicht
ist
die Menschheit dann irgendwann gar nicht mehr wieder zu erkennen, hat sich verschiedene Spezies aufgeteilt. So.
Mhm.
Weiß man nicht.
Dann könnte man doch die gegebenenfalls auch die ganzen Nazis mit einer einheitlichen Gesinnung dann auch sagen, okay, die kriegen ihren eigenen Planeten und man könnte die auf den Jupiter schicken oder so zum Beispiel.
Jupiter geht nicht, weil der ist ja gasförmig.
Ja.
Da kann man ja nicht stehen.
Ja.
Man fällt dann einfach durch bis zum Kern.
Ja.
Stell ich mir gerade vor, wie ist es wohl bis zum Kern des Jupiters durchzufallen?
Da kriegt man wahrscheinlich nicht so viel von mit, würde ich sagen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Denke ich mal.
Ich überspringe jetzt mal ein bisschen was. 5 Milliarden Jahre, dann beginnt die zweite Phase der Sonne als roter Riese.
Mhm.
Dann wird sie sich von den äußeren Hüllen trennen. Es wird keinen Wasserstoff mehr in der Sonne geben. Die Gravitation wird kleiner. Die Erde wird sich ein bisschen entfernen von der Sonne. Zur gleichen Zeit, während die Sonne quasi verendet, zur gleichen Zeit wird die Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen, kollidieren. Davon wird die Sonne aber, also die einzelnen Sterne werden davon nichts mitbekommen, weil die so weit auseinander sind, dass quasi nicht nur der Staub dazwischen zusammenstößt.
Okay.
Also werden ganz wenige Sterne wirklich zusammenstoßen.
Okay.
Also quasi den Zusammenstoß mit der Andromeda-Galaxie bekommt die Sonne noch mit und danach dann nicht mehr. In 10 Milliarden Jahren, dann nimmt die Menge der Sterne im Universum zunehmend ab, immer mehr explodieren und werden zu schwarzen Löchern oder so und immer weniger Sterne entstehen.
Okay.
100 Milliarden Jahre, dann wird der Virgo-Galaxienhaufen zusammenbrechen.
Wer ist denn der Virgo-Galaxienhaufen?
Das ist quasi der Galaxienhaufen, zu dem die Milchstraße gehört.
Ah, okay, also Galaxienhaufen sind quasi die Obergruppe zu den Galaxien.
Es geht immer weiter. Es gibt Sterne, Sternsysteme, Sternhaufen, Galaxien, Galaxienhaufen, Superhaufen.
Und ein Superhaufen?
Ja,
es gibt auch Supergalaxien. Es gibt Superhaufen. Hast du schon mal einen Superhaufen gemacht?
Nein.
Nicht?
Es gibt auch Supergalaxienhaufen. Und ich glaube, das Größte
ist. Aber du hast schon einen Superhaufen gemacht, glaube ich.
Nein.
Doch.
Und es gibt auch noch einen
Ich meine schon, du wärst ganz ehrenhaft und würdevoll aus dem Klo entstiegen.
Ach so.
Und warst der Meinung, du hättest einen Superhaufen gemacht. Würde ich sagen. Nicht?
Nein.
Nein? Dann habe ich mich da vertan.
Wie gesagt, dieser Galaxienhaufen bricht zusammen, kollabiert, weil er so alt geworden ist. Und bildet quasi eine eigene riesige Galaxie. Alle Sterne kreisen dann quasi um einen einzelnen Punkt in Mitte. Also wie in einer Galaxie, nur halt viel, viel, viel größer. Aber die Gravitation schafft es noch nicht, den Big Crunch zu verursachen. Und die dunkle Energie ist stärker und treibt das Universum quasi zunehmend auseinander. Das Universum wird immer größer und dehnt sich immer schneller aus. Und so wird es auch immer kälter.
Okay.
Eine Billion Jahre nach heute, also viel älter als das Universum heute schon ist, gibt es dann keine Materiewolken mehr, aus denen neue Sterne entstehen können. Und alle Galaxien, also diese riesigen Galaxien, die sich gebildet haben durch den Kollaps dieser Haufen, sind dadurch, dass sich das Universum ausdehnt, so weit auseinandergedriftet, dass es nicht mehr möglich ist, zwischen ihnen zu kontaktieren. Also die Entfernung zwischen einer Galaxie und ihrer Nachbarin wird, deren Nachbar, wird so lang, dass man von der einen, von einem Planeten in dieser Galaxie nichts anderes mehr sehen kann, außer die Galaxie selber. Drumherum nur schwarz. Weil alles andere zu weit
kannst
weg
du
ist.
Das, was du da alles erzählst, dir auch irgendwie bildlich vorstellen?
Ja, ich habe richtig viele Bilder im Kopf.
Echt? Mhm. Ja, ich habe eine große, ich habe auch ein, ich habe ein großes schwarzes Loch gerade im Kopf, glaube ich, so ein bisschen. Die groß, das große Nichts. Ja.
Da jetzt 1,5 Billionen Jahre.
Wird das eigentlich die, heute die spektrographische Viertelstunde oder
das,
was planst du?
Das ist ein sehr langer Artikel. Dann ist das Universum so groß, dass das Licht von irgendwas, was hinter unserem eigenen Cluster liegt, uns nicht mehr erreicht. Okay. Also wir können quasi nichts anderes mehr sehen als aus unserer eigenen. Dann 20 Billionen Jahre nach heute existieren keine Sterne mehr. Selbst die letzten Sterne, also die roten Zwerge, sind kollabiert und das Universum ist quasi komplett dunkel, außer die weiße Zwerge und Neutronensterne, also Sternleichen. Das ist das Einzige, was quasi noch Licht absondert im Universum. Sonst ist es komplett dunkel.
Okay.
100 Billionen Jahre ist das Einzige, was es noch gibt, schwarze Löcher. Also die schwarzen Löcher sind quasi das, was dominiert, wie heute die Sterne. Und jetzt werden die Zahlen so hoch, dass man sie in Potenzen ausdrücken muss. Also 10 hoch 37 Jahre ist eine 1 mit 37 Nullen. Mhm. Dann sind alle schwarzen Löcher quasi, oder es gibt noch ein paar schwarze Löcher, aber auch die fangen langsam an zu zerfallen. Und die einzige Energie wird quasi im Universum wird durch Protonenzerfälle abgegeben. Also Teilchen zerfallen und geben dadurch Energie. Ja, und das ist alles. Mehr gibt es nicht mehr.
Das sieht ja nicht so sehr rosig aus für die Zukunft, oder?
Und dann
macht es dann überhaupt noch Sinn, sich um den ganzen Kram Gedanken zu machen? Oder hat RWE recht, dass wir sagen, komm, solange wir Braunkohle haben, können wir Braunkohle abbauen und die günstig verfeuern und ins Ausland verscherbeln?
Also ich bin ja eigentlich schon jemand, der sehr voraussehend denkt, aber 20 Billionen Jahre, da macht es nicht den geringsten Sinn, auch irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, wie die Menschheit zu dem Zeitpunkt leben wird.
Das finde ich aber sehr rücksichtsvoll von dir.
20 Billionen Jahre, also angenommen, wir hätten bis dahin überlebt, dann hätten wir eine solch ungeheure Technologie, dass uns, glaube ich, kein natürliches Ereignis mehr irgendwas anhaben könnte.
Mhm.
Und dann 10 hoch 100 Jahre, also eine 1 mit 100 Nullen, das wäre quasi, nach unserer Zeitrechnung, also mit 2018, wäre das eine 10 und dann 100 Null.
Mhm.
Dann gibt es keine Zahlen mehr, die die Entfernung zwischen den schwarzen Löchern, zwischen den letzten überbliebenen schwarzen Löchern noch ausdrücken können, weil es so wenige gibt und das Universum so groß ist, dass das Licht nicht rechtzeitig schafft, sich zwischen denen zu bewegen.
Okay.
Dass die quasi ja, komplett voneinander abgeschottet sind.
Mhm.
Es gibt nur noch schwarze Löcher und Elementarteilchen und jedes Elementarteilchen ist Milliarden von Lichtjahren voneinander entfernt. Ja, irgendwann werden alle schwarze Löcher zerstrahlt und es gibt nur noch Elementarteilchen und das ja, bleibt dann so eigentlich für die restliche Zeit des Universums.
Okay, krass.
Vielleicht wird irgendwann das Vakuum kollabieren. Das würde bedeuten, dass es quasi eine Energiestufe niedriger geht. Und vielleicht entsteht dann ein neuer Urknall, ist eine neue Inflation, vielleicht geht alles von vorne los. Man weiß dann nicht, was danach passiert. Voraussage über 10 hoch 100 Jahren machen keinen Sinn mehr.
Okay.
Ja, das, wenn quasi nicht der Big Crunch eintritt, dann passiert das.
Hm.
Ich weiß nicht, was besser ist.
Fortuna hat gestern 2-1 gegen TSG Hoffenheim gewonnen, ne?
Wieso musst du das jetzt unbedingt sagen?
Weiß ich nicht, komme ich bei Big Crunch irgendwie drauf.
Wollen wir losen?
Ja, können wir machen, gerne.
Ich ziehe so und du liegst wieder vor, wie immer.
Okay. Wir haben lange nicht gelost, ne?
Ja.
Krass. Hast du jetzt vorher schon geguckt, oder was? Ach so, das heißt, du weißt, jetzt kann ich gar nicht mehr so tun, irgendwie bla bla. Oh, das passt ja.
Mhm.
Das passt ja. Das ist ja lustig. Ja. Ja. Wir haben also quasi jetzt unsere Reihe Heimat, Stolz und Ehre ist quasi jetzt in drei Folgen erledigt. Und das erste Los, was wir ziehen, ist, dass wir eine Folge über Deutschland aufnehmen.
Das wird spannend.
Uiuiuiui, wie willst du denn da dran gehen?
Muss ich mir noch überlegen, wie genau.
Da habe ich aber jetzt auch noch keine Idee. Wir könnten über typisch deutsche Sachen sprechen, so. Deutsches Essen, deutsche Musik.
Kenne ich mich aber gar nicht so gut aus.
Ich auch nicht. Deswegen frage ich dich, also müssen wir uns überhaupt einigermaßen einheitlich von der Richtung vorbereiten oder kann jeder erstmal zum Thema Deutschland, das machen, was er will?
Ja.
Und dann kann es vielleicht völlig unterschiedliche Herangehensweisen geben.
Ja.
Okay. Das heißt, du wirst mir wahrscheinlich aus Wikipedia vorlesen, wie viele Einwohner Deutschland
das
hat.
Das ist so einfach. Ich mache schon Hintergründige.
Okay. Historisch oder was? Oder?
Ja, vor allem.
Okay.
Historisch, statistisch vielleicht noch ein bisschen, schon hintergründige Sachen.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Ich muss mir tatsächlich nochmal Gedanken machen. Habe ich jetzt noch nicht so, das Los hat mich jetzt überrascht, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wusste, dass wir ein Los in der Trommel haben, wo es über Deutschland gehen soll.
Weiß gar nicht, ob ich oder ob du es reingehst.
Ich glaube, wir haben das irgendwann mal, als wir gesagt haben, uns werden die Themen langsam auch ein bisschen knapp, dass wir gesagt haben, wir könnten auch mal über verschiedene Länder sprechen und haben so die Länder, glaube ich, reingeschmissen, wo wir so waren und Deutschland, wenn ich mich recht erinnere. Oder ist es einfach das Los, was wir reingeschmissen haben, weit bevor wir auf die Idee kommen, mit Heimat, Stolz und Ehre einfach mal so drei Teile, die sich ja auch mit Deutschland beschäftigen, aus einem ganz speziellen Blickwinkel aufzunehmen. Das könnte natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Aber da wird uns schon was einfallen, denke ich mal. Ja.
Ja.
Ich würde sagen, dann packen wir es für heute, oder? Oder sollen wir noch am Schluss die Werbung machen?
Welche denn?
Na, ich habe gedacht, auch wenn wir jetzt noch keinen Werbepartner haben, könnten wir schon mal in jeder Folge einfach einen Werbeblock unterbringen, damit die Leute sich dran gewöhnen können. Mhm. Also du könntest jetzt, wenn du möchtest, für irgendwas Werbung machen.
Ich wüsste nicht, wofür.
Müsste ich mal überlegen, wofür ich mal Werbung machen könnte. Oh ja, ich kenne ein sehr, sehr gutes Produkt. Es ist das erste Mal seit langem, dass ich mir ein Produkt zur Körperpflege gekauft habe, womit ich außerordentlich zufrieden war. Das habe ich sonst eigentlich nur bei Duschgel und Shampoo, weil es meine Haare und meinen Körper sauber macht. Und ich finde auch Zahnpasta und Zähneputzen ganz wichtig. Aber sonst so kaufe ich nichts so, weißt du? Also kein Labello oder sonstige Sachen, Handcremes oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich habe mir einen Nasenenthaarer gekauft, mit dem man die Nasenhaare wachsen kann. Also quasi so ein Stift, wo du Heißwachs drauf machst und dann schiebst du dir den in die Nase.
Stimmt, ja.
Dann wartest du, bis das Wachs trocken ist. Und dann reißt du den mit Karacho raus und dann denkst du, du blutest aus der Nase, weil das hat so wehgetan. Und dann hast du das ganze Büschel Haare auf diesen Nose Sticks oder wie sie heißen drauf. Und plötzlich kannst du durch die Nase atmen. Das hat mich sehr beeindruckt. Das
funktioniert.
Ja.
Ist das Gefühl gut dann?
Danach ja. Der Schmerz geht auch relativ schnell weg. Und es ist unfassbar gut. Wie angenehm es plötzlich ist, wie gut man durch die Nase. Mit
normalen Trimmer funktioniert das nicht.
Also bei mir nicht, zumindest nicht funktioniert. Ja. Also ich hatte mir so einen Nasenhaartrimmer mal, das hat nicht so geklappt. Aber mit den Dingern, holla die Waldfee. Ja. Also No-Sticks von der Firma, weiß ich nicht, sind scheiße teuer, aber ich kann sie trotzdem empfehlen. Das war der Werbeblock für heute. Ja, ja, dann machen wir Schluss.
Früher haben wir immer Jingles gesagt.
Jingles?
Ja.
Was Jingles?
Sowas wie Snickers und der Hunger ist gegessen.
Ach so, als wir Werbung, immer Werbung für unser Malzbier. Oh, wir haben heute gar keine Werbung für unser Malzbier gemacht, Jay-Z. Das haben wir völlig vergessen. Denn weißt du, welches Malzbier wir heute getrunken haben? Wir haben heute Tanjas Malz getrunken. Weißt du, warum Tanjas Malz?
Nein.
Tanja ist unsere neueste Unterstützung bei Steady. Einer Plattform, wo man mit regelmäßigen Beiträgen verschiedene Projekte unterstützen kann. Und da ist sie jetzt eine unserer Unterstützerinnen und kriegt als kleines Dankeschön eine Malzbiertaufe. Und deswegen, aber das ist eigentlich blöd, weil sie weiß ja gar nicht, dass wir heute den ganzen Tag Tanjas Malz getrunken haben. Das weiß sie jetzt erst am Schluss. Zählt das dann oder zählt das dann eher nicht?
Weiß ich nicht.
Oder müssten wir eigentlich zu Beginn des Podcasts sagen, leckeres Tanjas Malz oder irgendwie sowas. Am besten ist, wenn Tanja das hört, antwortet sie einfach, ob ihr das als Malzbiertaufe reicht oder ob wir einfach in der nächsten Folge nochmal eine sehr ausführliche Malzbiertaufe machen sollen. Ja. Und dann könnten wir das in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Tanja, aber auch an alle anderen Unterstützer. Das ist gut angelegtes Geld, beziehungsweise wir werden das Geld gut anlegen und haben da auch schon viele gute Ideen. Und man hört ja auch so ein bisschen hoffentlich, dass wir technisch nicht mehr so die Probleme haben, ja, oder? Das ist auch für uns der Aufbau mittlerweile etwas Überschaubares. Ne?
Weil das ist tatsächlich nur 5 Knöpfe vor dir. Ja. Einer für Pause, einer für wieder Start, einer für Aufnahme und 2 andere für Vorspulen, ja, und Zurückspulen.
Es ist fantastisch.
Das kriegt jeder hin.
Das kriegt, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Hattest du da in der Vergangenheit Zweifel an meinen Fähigkeiten? Ja. Zu Recht, zu Recht. Aber nein, also das ist, ich glaube, wir haben jetzt so das Paket gefunden, wo wir sagen, damit kommen wir gut klar, damit sind wir einigermaßen mobil. Müssen auch gucken, dass wir die, dass das mit der Nachbereitung irgendwie, dass wir das schneller hinbekommen. Es haben sich jetzt 2, 3 Leute immer mal gemeldet und haben gesagt, sie finden das Intro eigentlich zu lang. Also sie nervt, dass das Intro so lang ist. Da müsste man mal überlegen, ob wir das kürzen oder ob wir jetzt doch mal diesen Schritt wagen und darum Unterstützung bitten, dass wir dann nochmal wechseln zu einem anderen Anbieter. Da hätte ich auch schon jemanden im Auge, wo man dann mit Kapitelmarken und so weiter besser arbeiten kann. Dann könnten die Leute das einfach wegskippen, so, weißt du? Und man kann sich auch, man könnte sich dann innerhalb des Podcasts direkt an die verschiedenen Stellen skippen, weißt du? Wenn viele vielleicht sagen, oh toll, ich wollte eigentlich das Thema Ehre heute hören und jetzt labern die eine halbe Stunde vorab über irgendwas anderes, das nervt mich eigentlich, dann könnte jemand direkt zum Themenbeginn skippen. Das wäre vielleicht schon durchaus nochmal eine attraktive Variante.
Ich werde noch bald nochmal einige neue Lose. Ich habe schon so Ideen für neue Podcast-Themen, die ich wahrscheinlich reinmache.
Zum Beispiel?
Sag ich noch nicht.
Wieso das nicht?
Wenn wir dann sehen, wenn das jetzt gezogen wird.
Oh, wir haben aber jetzt schon, glaube ich, noch ein paar Themen drin. Ja, wir haben schon noch ein paar Themen drin. Und wir haben noch eine ganz großartige Folge retten können, endlich, nach über einem Jahr. Wir haben vor über einem Jahr eine Podcast-Folge aufgenommen, beziehungsweise ich habe gar nicht ich aufgenommen, die hast du aufgenommen. Und zwar zusammen mit der Christelle in München, einen Tag vorm TK Schland. Eine Folge, die wir auch in einer Reihe beginnen wollten, dass wir gesagt haben, wir podcasten mit jemandem über einen Bundesliga-Verein, über einen Verein aus der ersten, zweiten oder auch dritten Liga, und beleuchten und begutachten das mal mehr so aus der Fansicht und aus der historischen Sicht so ein bisschen und weniger über den spieltaktischen Aspekt oder sowas. Ja. Und da hast du mit der Christelle über den FC Augsburg gesprochen und dann sind wir auf Osteuropa-Tour gefahren. Und dann war ich der Meinung, ich hätte die Aufnahme überspielt, versehentlich. Und dann ist sie, oh wundersame Weise, hatte ich sie nämlich doch in den Dropbox-Ordner gepackt und den beim Aufräumen jetzt gefunden. Das heißt, wir können jetzt doch mal die Folge von der Christelle jetzt irgendwann mal veröffentlichen, nach über einem Jahr. Die hat in der Zwischenzeit ein Kind gekriegt, so schnell geht das. So lange hat das gedauert. Das Kind geht schon fast zur Schule, das hat schon Bart, ja. So lange dauert es bei uns von Produktion bis Nachproduktion und Nachbereitung abgeschlossen ist. Der Christelle nochmal ganz, ganz liebe Grüße und Entschuldigung. Wir gucken jetzt, dass wir das zügig erstmal hier wieder auf die Reihe kriegen, dass wir die anderen nochmal anschreiben, weil Partner hatten wir da schon so ein paar für ein paar Vereine. Ich glaube, der Axel hat sich bereit geklärt, mit uns über den ersten FC Köln zu sprechen. Da musst du ihm richtig Paroli bieten. Richtig Paroli. Lass dir von dem Jungen nichts erzählen. Ja? Wenn der da mit irgendwelchen rührseligen Geistbock-Geschichten kommt, ganz rigoros gegen vorgehen. Ganz rigoros. Ja? Und denk an deine Tierhaarallergie. Da musst du auch dran denken. Damit kannst du punkten.
Ich bin aber nicht gegen Geistbock-Allergie.
Tierhaare. Alles, was Tierhaare. Auch Geistbock. Auch Geistbockhaare. Doch, doch. Nein. Also ich glaube, wenn du in der Nähe von Hennes stehen würdest, du würdest sofort Ausschlag bekommen.
Glaube ich nicht.
Doch, das glaube ich schon. Ja. Also mit dem wirst du auf jeden Fall über den 1. FC Köln sprechen. Mit dem es waren so viele noch. Mit der Steffi werden wir über Union Berlin sprechen. Und ich will eigentlich gar nicht alle verraten. Also ein paar haben wir schon, aber es gibt auch noch einiges an Vereinen, die offen sind. Also wenn noch jemand Lust hat, mit Jason zu podcasten. Aalen haben wir auch noch niemanden. Ja, Aalen haben wir auch noch niemanden. Wenn also jemand Lust und Zeit hat, mit Jason über seinen Verein zu sprechen, aber mehr aus dem Blickwinkel Vereinshistorie, wann gegründet, warum heißt Werder Werder und was weiß ich nicht alles, dann sehr, sehr gerne melden. E-Mail-Adresse findet dann im Impressum oder ihr nutzt halt Facebook, Twitter oder was auch immer. Das sollte unproblematisch sein. Und dann würden wir davon erstmal so 2-3 Aufnahmen wahrscheinlich aber machen und dann veröffentlichen, oder sollen wir jetzt das, was da ist, einfach immer sofort veröffentlichen? Oder ist dir das egal?
Oder willst du darüber noch nachdenken? Wenn es keinen aktuellen Bezug hat?
Es hat ja nie einen aktuellen Bezug, wenn wir über den Verein sprechen. Wir hatten ursprünglich, hatten wir eigentlich mal gedacht, wir zeichnen die alle auf. Und wenn wir dann das nächste Mal beim FC Augsburg sind, dann wiederum veröffentlichen wir das vor. Aber das ist eigentlich, das kriegen wir ja nie koordiniert. Ja, sonst hat Christels Kinder, haben dann schon Kinder, bis wir die Folge veröffentlicht haben insgesamt. Das können wir auch nicht machen. Da sollten wir uns nochmal in Ruhe drüber Gedanken machen. Und dann gucken, wie wir das machen. Aber das wird bestimmt sehr amüsant. Aber wie gesagt, Obacht geben beim Axel. Da musst du echt vorsichtig sein. Ja, da musst du wirklich vorsichtig sein. Nicht, dass der dich zum FCler macht. Dann fliegst du genauso raus wie beim VfR. Dann ist Feierabend. Kannst dir alles erlauben, aber irgendwann ist auch Schluss. Ja, doch. Du brauchst gar nicht so grinsen. Das meine ich ernst.
Nein.
Doch?
Nein.
Jason, ich meine das vollkommen ernst.
Nein.
Da ist auch Schluss mit lustig. Ja, da ist auch Schluss mit lustig. Solange du die Füße unter meinen Tisch trägst, wirst du weder VfR noch erster FC Köln.
Das ist nicht dein Tisch, das ist Mamis Tisch. Wir sind im Erdgeschoss.
Das ist mein Tisch.
Das ist im Erdgeschoss, das ist Mamis Tisch.
Weil das Mamis Bereich ist, meinst du, das ist Mamis Tisch oder was?
Ja.
Ich glaube wohl.
Das ist aber dafür dein Bett oben.
Stimmt.
Das ist auch mein Arbeitsplatz, den du unten nutzt. Hm. Woanders heißt.
Stimmt auch wieder. Aber du solltest schon dann denken, dass du in meinem Bett liegst.
Ja.
Du liegst da nur, weil ich das legitimiere. In dem Moment, wo ich sage, du hast in diesem Bett nichts mehr verloren, hast du in diesem Bett nichts verloren. Wo schläfst du dann?
Hier unten auf dem Boden.
Hier unten auf dem Boden, ja.
Oder wahrscheinlich vor der Tür.
Okay. Ja, ist ja auch noch mein Bereich eigentlich. Ne?
Stimmt, dann auf der Treppe. So auf der obersten Treppenstufe.
Auf der Stufe. Ja. Das wäre großartig. Ja, das wäre großartig. Ja. Ja. Gibt es noch was wir mitteilen? Oh, wir könnten noch schnell ein paar Hausmitteilungen, die wollten wir eigentlich immer am Anfang machen, ne? Wir wollten uns so viel abgucken bei Lage der Nation, aber wir kriegen es so gar nicht auf die Kette, wenigstens mal das Grundgerüst einzuhalten, weil wir es eigentlich ganz schön finden, dass die am Anfang immer interne Hausmitteilungen machen. Und da könnten wir auf jeden Fall schon mal intern mitteilen, du hast dein Buch fertig geschrieben, ja? Das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Das ist sicherlich eine Mitteilung wert. Und wir haben neue Lesungstermine. Wir sind am 2.10. in Stuttgart. Wir sind am 8.10. in Mainz. Wir sind am 14.10. in Frankfurt. Wir sind im November spätestens in Erfurt. Wir sind im Januar in Göttingen. Wir sind im Januar in Iserlohn. Und wir sprechen gerade mit jemandem über Rostock, wo wir ziemlich gut und weit übereingekommen sind. Und auch, und da freue ich mich ganz besonders drauf, wir lesen beim SV Meppen. Ja, was jetzt nicht so die Stadt ist, wo man sagt so, oh Meppen, geil, da wollte ich schon immer mal hin. Nee. Mir fällt da jetzt nicht so viel in Meppen ein. Also weiß ich nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber mir fällt jetzt zu Meppen, fällt mir tatsächlich nur der Fußballverein ein, weil der jahrelang so als der typische Zweitligaverein bezeichnet wurde. So, weißt du? So das, was Hamburg für die erste Liga war, nicht ganz so extrem vielleicht, war jahrelang der SV Meppen, der dümpelte immer im Mittelfeld der zweiten Liga rum. Der hatte wenig mit dem Abstieg zu tun, aber auch nie was mit dem Aufstieg.
Wo ist er jetzt?
Oh, die sind, glaube ich, vierte Liga müssten die sein. Ja, die sind ein bisschen abgestürzt. Ja, da werden wir jedenfalls auf jeden Fall auch lesen. Ja, und wer uns helfen und unterstützen mag, ist das, wie gesagt, über Steady möglich. Ansonsten gerne die Podcast-Folge teilen, kommentieren, uns auf Facebook mitteilen, wie ihr sie findet, Werbepartner-Vorschläge machen, Buchrezensionen schreiben, die Spendenaktion verbreiten oder Leuten in Mainz, Stuttgart, Erfurt, was Wattenscheid, Meppen Bescheid geben, dass wir bald kommen, dann können dort vielleicht ein paar Leute spenden. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Und das Allerwichtigste, am Mittwoch um 8:30 auf www.spektrograph.com, halb acht oder um acht? Ja, also kann man es aber 8:30 lesen, ja. Dann kann man noch einen gemütlichen Kaffee trinken. Den neuesten Artikel des spektakulärsten Wissenschaftsblogs weltweit lesen.
Wir wollen ja versuchen, unsere Blogs dann zusammenzutun.
Ja, aber da werden wir definitiv Hilfe brauchen. Das kann ich nicht. Aber die Grundidee, finde ich, ist sehr charmant, dass wir das alles so mal zusammenpacken, dass man sich so ein bisschen besser zurechtfindet. Und der gehört an dir, genau. Ja. Ja. Ich bin dann nur noch Redakteur.
Ja, ja, du wirst auch eingestellt dann. Alles, was von dir veröffentlicht wird, wird schon Redakteur 1 veröffentlicht wahrscheinlich.
Gut, wir machen jetzt lieber Schluss, bevor ich sauer werde. Ja. Nein, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu podcasten. Ja.
Ich weiß.
Ja, ich weiß. Okay.